Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zur sechsten Sitzung heute der Arbeitsgruppe 2. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und die Sitzung hiermit offiziell eröffnen. Ein paar Ansagen am Anfang. Herr Dr. Mirsch und Herr Karnitz haben gesagt, dass Sie heute Nachmittag leider früher weg müssen, was ich hiermit bekannt gebe. Herr Osner hat heute leider einen wichtigen Termin im Wahlkreis und keinen Vertreter und kann deswegen nicht dabei sein. Frau Kotting-Uhl und Frau Verlinden können heute beide leider auch nicht. Das als Hinweis vielleicht vorweg zu den MdBs. Vom Ministerium begrüßen wir ganz herzlich Herrn Hart aus dem BMUB und Frau Kurt, dann Herrn Fehrmann aus dem BMWI und Herrn Emrich vom BFS. Herzlich willkommen heute hier. Dann haben wir Gäste heute, Frau Dr. Kallenburg, Herrn Professor Kühne und Frau Rickels vom Land Niedersachsen, auch herzlich willkommen. Auch ein herzliches Willkommen an die Begleitpersonen und Vertreter, die hier für die Mitglieder der AG mitgekommen sind und natürlich auch die Gäste. Vielen Dank für das Interesse an der Sitzung heute. Ja, einige Informationen zur Organisation. Das Catering ist für 9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr bestellt. Das vielleicht als Hinweis. Das Wortprotokoll wird wieder von zwei Stenografen übernommen, Herrn Wettengel und Frau Patschke. Auch hier nochmal herzlichen Dank für die wirklich tollen Protokolle der bisherigen Sitzungen, die wirklich ausgezeichnet waren und uns sehr weiterhelfen und wenig Arbeit machen. Auch dafür nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir werden nicht im Parlamentsfernsehen übertragen. Insofern gibt es allerdings zu Protokollzwecken ein Saalmikrofon. Und die Tonaufzeichnung wird gegebenenfalls auch später als MP3-Datei ins Internet gestellt. Dieses als Hinweis, damit Ihnen das auch bekannt ist, dass dieses aufgezeichnet wird und dann später ins Internet eingestellt wird. Ja, soweit mein Sprechzettel zum Organisatorischen. Damit kämen wir schon nach der Begrüßung zum Top 2, zur Beschlussfassung über die Tagesordnung. Herr Steinkämper und ich haben überlegt, in welche zeitliche Rahmen wir heute diese Punkte bearbeiten können. Wir haben uns mal getraut, für 14.30 Uhr die gemeinsame Sitzung mit der AG 3 anzusetzen und zu beginnen. Wir hätten allerdings auch die Chance, wenn sozusagen zeitliche Enge entsteht, dass wir den nicht öffentlichen Teil auch im Anschluss an die gemeinsame Sitzung mit der AG 3 machen könnten. Also den könnten wir sozusagen auch schieben. Aber wir wollen es erstmal probieren, dass wir es in dem Sinne hinbekommen, dass wir alle unsere Tagesordnungspunkte durchbekommen bis 14.30 Uhr und dann auch die gemeinsame Sitzung hinbekommen. Vielleicht schaffen wir ja auch noch eine kleine, kurze gemeinsame Mittagspause dazwischen zu schieben. Aber es liegt sicherlich an uns allen gemeinsam. Insofern liegt Ihnen der Entwurf für die Tagesordnung vor. Wir haben dazu ja auch noch ein paar Anlagen beigelegt, die Ihnen zugeleitet wurden. Deswegen frage ich jetzt, gibt es weitere Vorschläge, Hinweise, Anregungen zur Tagesordnung oder können wir die so beschließen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sehe ich mit dem allgemeinen Nicken, dass die Tagesordnung so beschlossen wurde und stelle sie in dem Sinne, wie sie jetzt vorgeschlagen ist, fest. Vielleicht noch zu den Protokollen. Die Rückmeldefristen für die verschickten Protokollentwürfe der vierten Sitzung am 11.02. sowie der fünften Sitzung am 23.02.2015 sind noch nicht abgelaufen. Das vielleicht auch noch mal als Information, aber es sind auch bisher noch keine Korrekturwünsche eingegangen. Ich hoffe, alle haben diese entsprechenden Protokollentwürfe vorliegen, weil da gab es wohl auch ein kleines technisches Problem. Deswegen gucke ich mich noch mal fragend um, aber ich gehe mal davon aus, dass Ihnen alle die Protokollentwürfe der vierten und der fünften Sitzung vorliegen. Wenn nicht, ich sehe gerade eine Wortmeldung von Herrn Jäger, dann bitte jetzt noch mal dazu Hinweise zu geben.
Ja, das Protokoll liegt vor. Herr Brunsmeier, eine Bitte hätte ich für künftige Protokolle. Die vierte Sitzung, die fand im Anschluss an eine gemeinsame Sitzung der Arbeitsgruppe 1 und der Arbeitsgruppe 2 statt. Dann haben wir uns getrennt. Das heißt, diejenigen, die Mitglied der Arbeitsgruppe 2 sind, sind zum Teil in der Arbeitsgruppe 1 gebunden gewesen und damit waren sie nicht in der Lage, an der Arbeitsgruppe 2 teilzunehmen. Ich würde es begrüßen, wenn das künftig im Protokoll einfach so erwähnt würde. Weil wir über Abwesenheiten, Entschuldigungen und so weiter ja auch berichten, wäre das sicherlich für die Chronisten wichtig. Vielen Dank.
Ja, ich denke, den Hinweis nehmen wir gern auf. Kein Problem. Gut, soweit zu den Protokollen. Gibt es dazu noch Fragen oder Rückfragen? Das sehe ich nicht. Dann könnten wir damit auch schon den Top 2 verlassen. Und ich rufe den Top 3 auf, das Expertinnengespräch zum Thema Bergrecht und Veränderungssperre Gorleben. Zunächst einmal möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass Ihnen mit der Einladung ja 3 Fragen zugeleitet worden sind, was so Grundsatzfragen sind, die wir gerne heute zunächst mal von Ihnen sachdienliche Hinweise gerne bekommen möchten. Dazu gibt es jetzt 3 Handouts von allen 3 Expertinnen. Ich hoffe, die liegen Ihnen auch alle vor. Ansonsten bitte nochmal an die Geschäftsstelle wenden, dass Sie die jetzt auch zum Tagesordnungspunkt vorliegen haben. Also es gibt sowohl die Fragen als auch die 3 Handouts zu dem Thema. Ich gehe davon aus, dass jeder die dann auch entsprechend vorliegen hat. Und ja.
Mir liegen die nicht vor.
Okay, dann würde ich.
Also ich habe jetzt hier eine Tischvorlage von den Kümmerlein Rechtsanwälten Notar. Und dann gibt es eins.
SVK im Wort, ne?
Unter anderem.
Naja, aber das kann ich jetzt identifizieren und zuordnen und alles Weitere müsste mir jedenfalls erklärt werden, wo ich das finde.
Okay, dann nochmal, was vorliegt. Es gibt, meines Wissens nach, gibt es schon seit einigen Tagen dankenswerterweise das Handout von Herrn Professor Kühne.
Also mein Büro hat mir gerade heute Morgen noch mitgeteilt, weil ich danach lechzte, die vor dieser Sitzung zur Kenntnis zu nehmen, dass bis Freitag bei mir jedenfalls im Büro nichts eingegangen ist.
Gut, Herr Lübert. Ich erläutere mal kurz. Also Herr Professor Kühne hat am Donnerstag uns ein Papier zugeschickt, das habe ich höchstpersönlich am Freitag ins Internet gestellt und per E-Mail verteilt. Das müsste Ihrem Büro und ich hoffe allen anderen auch zugegangen sein. Das BMUB hat seine Stellungnahme am Freitag um 20.16 Uhr eingereicht. Ich gebe zu, dass ich da nicht mehr im Büro war. Das haben wir jetzt heute Morgen ausgedruckt. Und Frau Kainburg hat ihre Stellungnahme am Samstag um, ich glaube, 14.56 Uhr. Oder dann war es am Sonntag. Ich gebe zu, dass ich auch da nicht im Büro war. Deswegen gebe ich Ihnen das jetzt gleich noch als Ausdruck.
Dann frage ich der guten Ordnung halber, Frau Rickels, gibt es von Ihnen auch etwas? Sie tragen nur vor. Gut, nicht, dass wir das dann möglicherweise vergessen haben. Zu den Unterlagen, kümmern Sie sich bitte darum, dass der Dr. Miersch diese 3 Vorlagen bekommt. Ja? Zu den Unterlagen, denke ich mal, haben wir damit geklärt, was es gibt. Ja, vielleicht ein paar einleitende Worte zum Thema Bergrecht, Veränderungssperre, Gorleben. Ich glaube, wie kein anderes Wort steht Gorleben für das Für und Wider oder auch für die Auseinandersetzung um die Atomenergie in Deutschland. Für mich ist es auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Umgang mit der Situation in Gorleben mit Blick auf Glaubwürdigkeit und Neuanfang der Atommülllagersuche in Deutschland auch für mich eine besondere Herausforderung ist und hier auch eine besondere Herausforderung für den Neuanfang die Arbeit der Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe ist. Und wenn ich das mal von Frau Staatssekretärin Schwarze-Lühr aufgreifen darf, letztes Jahr auf der großen Veranstaltung in Berlin, die sehr für Vertrauen geworben hat, dass der Umgang mit Gorleben natürlich auch ein Maßstab für Vertrauen ist, für neue Vertrauensbildung. Ich möchte auch noch mal durchaus festhalten, dass es erste vertrauensstiftende Maßnahmen ja gegeben hat. Frau Ministerin Henriks hatte ja die Rücknahme der Klage gegen den Rahmenbetriebsplan veranlasst. Sie hat auch die Beendigung des Planfeststellungsverfahrens veranlasst. Um an dieser Stelle noch mal deutlich zu sagen, dass es auch bis heute dazu vertrauensbildende Schritte gegeben hat, die ich gerne auch noch mal begrüßen möchte und die viel dazu beigetragen haben, dass wir heute so auch über diese Angelegenheit sprechen können. Es hat allerdings in den letzten Tagen und Wochen eine Entwicklung gegeben, wo Frau Ministerin Henriks ungeachtet dieser Diskussion und Entwicklungen und auch ungeachtet unserer heutigen Beschäftigung mit dieser Angelegenheit und auch ungeachtet der Diskussion in der Kommission den Kabinettsbeschluss zur Verlängerung der Veränderungssperre erwirkt hat. Und insofern wir in der besonderen Situation sind, dass während wir hier über das Thema sprechen, gleichzeitig schon von der Ministerin der Kabinettsbeschluss auf den Weg gebracht worden ist. Ich muss sagen, das ist für mich nicht sehr erfreulich. Ich bin sehr dankbar, dass Frau Hein-Esser und Herr Müller das Thema dann auf die Tagesordnung der Kommissionssitzung nächste Woche gebracht haben. Also wir haben das Thema Bergrecht und Veränderungssperre dann ja auch als Thema und als Beschlussvorschlag auf der Tagesordnung der Kommission am 20.04. Und ich denke, unsere Arbeit heute hier kann und wird eine gute Vorbereitung dann für den Beschluss der Kommission sein. Insofern bin ich sehr dankbar, dass wir heute wirklich drei gute Experten zu diesem Thema da haben. Ich möchte noch mal persönlich vorstellen, also Frau Dr. Kainburg von der Kanzlei Kümmerlein in Essen, Herrn Professor Dr. Gunter Kühne von der TU in Clausthal und Frau Rickels als Vertreterin des Landes Niedersachsen, sowie Herrn Hart und Herrn Fehrmann aus dem Ministerium, die ja ihr gemeinsames Papier vorstellen werden. Also insofern haben wir gute Experten heute hier, um das Thema zu erörtern. Ich würde folgenden Vorgehensvorschlag machen, dass wir zunächst die Antworten der Expertinnen auf unsere Fragen hören, dass wir dann in einer ersten Runde Verständnisfragen vielleicht eben zulassen zu den einzelnen Vorträgen und dass wir erst nach den vier Vorträgen dann in eine allgemeine Befragung oder auch Diskussion zu dem Thema einsteigen. Ich hoffe, das findet Zustimmung, so vorzugehen. Und insofern würde ich jetzt in dem Sinne, wie wir es auch hier aufgelistet haben, Frau Dr. Kainburg bitten, uns zunächst mal unsere Fragen zu beantworten, die wir Ihnen gestellt haben, und uns vielleicht sonstige Hinweise zum Thema noch zu geben. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Und gestatten Sie mir noch kurz, um Nachsicht zu bitten, dass meine Stellungnahme in der Tat erst sehr spät bei Ihnen eingegangen ist, nämlich gestern, als auch nicht damit zu rechnen war, dass es unmittelbar auf arbeitswilligen Boden fällt. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich im Urlaub war und aber aus Transparenzgründen mir daran gelegen ist, dennoch eine schriftliche Stellungnahme Ihnen auch zukommen zu lassen, die ich jetzt versuche, mündlich zusammenzufassen. Meine Stellungnahme orientiert sich an den drei Fragen, die, glaube ich, von den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe auch zusammengestellt worden sind. Frage 1, welche rechtlichen Möglichkeiten werden gesehen unter Verzicht auf eine atomrechtliche Veränderungssperre, die Sicherung des Standortes Gorleben mit gleicher Wirkung und in gleichem Umfang zu gewährleisten und diesen damit effektiv gegen Veränderungen zu schützen. Da betreten wir ein Themengebiet, das nicht ganz neu ist und das auch schon Gegenstand umfangreicher Rechtsstreitigkeiten war vor dem Verwaltungsgericht Lüneburg, dem OVG Lüneburg und schließlich auch dem Bundesverwaltungsgericht. Hintergrund, ich will das vielleicht nur kurz zusammenfassen, Sie kennen die Einzelheiten auch, Hintergrund ist, dass im Bereich des Salzstocks Gorleben eine Gesellschaft beantragt hatte, Salze zunächst aufzusuchen und dann gegebenenfalls auch zu gewinnen und daraus Kollisionskonflikt mit dem Erkundungsbergwerk resultierte. Insbesondere vor dem OVG Lüneburg war streitig, ob Möglichkeiten bestehen, diese beantragte Aufsuchung und Gewinnung zu untersagen, um den Erkundungssalzstock zu schützen. Das OVG Lüneburg hatte sich beschäftigt mit einer Zulassungsvoraussetzung des Bundesberggesetzes, § 55 Absatz 1 Nummer 8. Danach ist die erforderliche Vorsorge zu treffen, dass durch einen beantragten Bergbaubetrieb die Sicherheit eines bereits zulässigerweise geführten Bergbaubetriebs, und ein solcher ist auch ein Erkundungsbergwerk, nicht gefährdet wird. Ob diese Vorschrift schon dem beantragten Aufsuchungs- und Gewinnungsvorhaben entgegenstand, hat das OVG Lüneburg letztlich offen gelassen. Eigentlicher Streitpunkt des Gerichtsverfahrens war die Regelung des § 44 Absatz 2 Bundesberggesetz. Das ist eine Vorschrift, die spielt immer eine Rolle, wenn man überlegt, welche anderen Sicherungsinstrumentarien gibt es. Ich lese die vielleicht mal kurz vor, die ist nicht ganz einfach zu verstehen. Sie lautet, in anderen Fällen als denen des Absatzes 1, Absatz 1 enthält auch Verbote und Beschränkungsmöglichkeiten, kann unbeschadet anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften die für die Zulassung von Betriebsplänen zuständige Behörde eine Aufsuchung oder Gewinnung beschränken oder untersagen, soweit ihr überwiegende öffentliche Interessen, das ist das, die zentrale Begrifflichkeit, soweit ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Das heißt, die Bergbehörde ist, insoweit stellt § 48, wenn Sie so wollen, eine Erweiterung der Zulassungsvoraussetzungen dar, ist berechtigt und verpflichtet zu prüfen, ob einem bergbaulichen Vorhaben, also auch einem, ich sage mal, potenziell kollidierenden Vorhaben mit einer Erkundung sonstige öffentlich-rechtliche Interessen entgegenstehen. Das ist keine Abwägungsentscheidung der Bergbehörde, sondern durchaus eine gebundene Zulassungsvoraussetzung. Die Frage ist nur, was sind sonstige öffentliche Interessen? Die Antragsteller in dem Verfahren Gorleben, also die Gesellschaft, die aufsuchen und gewinnen wollte, machte geltend, dass solche öffentlichen Interessen, die die Bergbehörde berücksichtigen kann und muss, nur solche sind, die in öffentlich-rechtlichen Vorschriften konkretisiert sind, indem dort in diesen öffentlich-rechtlichen Vorschriften Tätigkeiten verboten oder beschränkt werden, die ihrer Art nach der Aufsuchung oder Gewinnung von Bodenschätzen dienen können. Das stammt aus einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Garzweiler aus dem Jahre 1990, ähnlich auch in einer Gorleben-Entscheidung im Jahre 1995 formuliert, woraus man, wenn man nur diese Formulierung anschaut, durchaus schlussfolgern kann, § 48 Absatz 2 Satz 1 Bundesberggesetz berechtigt die Bergbehörde nur, solche Vorschriften zu berücksichtigen, die ausdrückliche Verbote oder Beschränkungen beinhalten. In anderen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts klingt das etwas anders. Es gibt eine Einzelfallkasuistik hierzu, wonach das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen des § 48 Absatz 2 unter anderem berücksichtigt hat, emissionsschutzrechtliche Vorschriften, abfallrechtliche Vorschriften, naturschutzrechtliche Vorschriften, Eigentumsschutz Dritter, Hochwasserschutz, das kommunale Selbstverwaltungsrecht und anderes. Also das Bundesverwaltungsgericht selbst hat nicht nur Vorschriften berücksichtigt, die absolute Verbote und Beschränkungen beinhalten, sondern durchaus auch andere Normen. Aber welche das sind, kann jedenfalls ich Ihnen anhand der Rechtsprechung nicht abschließend sagen. Es handelt sich immer um Einzelfallentscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Das OVG Lüneburg meinte, im Rahmen des § 48 dürften nicht nur Vorschriften, die absolute Verbote beinhalten, berücksichtigt werden, sondern auch sonstige öffentliche Interessen und kam zu dem Ergebnis, dass an der Findung eines Endlagerstandorts durchaus ein öffentliches Interesse bestehe, welches kollidierenden Vorhaben entgegenstünde. Hat aber darauf allein seine Entscheidung nicht gestützt, sondern hat gesagt, es existierte jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung des OVG Lüneburg inzwischen, eine Verbotsnorm, formuliert in der Gorleben-Veränderungssperrenverordnung, dort § 2. Da heißt es, im Planungsgebiet dürfen in den im Einzelnen festgelegten Gebieten die Standorterkundung erheblich erschwerende Veränderungen unterhalb einer Tiefe von 50 Metern bzw. 100 Metern nicht vorgenommen werden. Das, so das OVG Lüneburg, ist eine absolute Verbotsnorm, die jedenfalls im Rahmen des § 48 zu berücksichtigen ist. Und darauf hat das Gericht letztendlich seine Entscheidung tragend gestützt. Das Bundesverwaltungsgericht, bei dem dann dieser Rechtsstreit anhängig war im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren, das Bundesverwaltungsgericht hatte also darüber zu entscheiden, ob die Revision zugelassen wird, hat die Frage, ob § 48 Absatz 2 zu einer Berücksichtigung nur absoluter Verbotsnormen berechtigt, ausdrücklich offengelassen und hat entschieden, das OVG Lüneburg hat entscheidungstragend seine Entscheidung darauf gestützt, dass es eine absolute Verbotsnorm in der Gorleben-Veränderungssperrenverordnung gibt und darauf gestützt war der Antrag auf Zulassung der Revision zurückzuweisen. Also, es gibt keine höchstrichterliche Entscheidung, die bestätigen würde, dass im Rahmen des 48 Absatz 2 das öffentliche Interesse an der Endlagerung auch zu berücksichtigen ist, außerhalb expliziter Verbotsnormen. Eine positive Entscheidung haben wir nur dahingehend, dass die Gorleben-Veränderungssperrenverordnung zu berücksichtigen ist. Ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen, wenn über § 48 Absatz 2 nachgedacht wird, inwieweit diese Norm konfligierende Vorhaben sicher verhindern kann. Bitte Sie zu berücksichtigen, dass § 48 Absatz 2 Bundesberggesetz naturgemäß voraussetzt, dass diese potenziell kollidierenden Vorhaben bergrechtliche Vorhaben sind. Denn § 48 Absatz 2 Bundesberggesetz ist eine Zulassungsvoraussetzung, die überhaupt nur dann zu prüfen ist, wenn wir von bergbaulichen konfligierenden Vorhaben sprechen, die nach Bundesberggesetz zuzulassen sind. Und das sind nicht alle Aufsuchungs- und Gewinnungsvorhaben. Es gibt Bodenschätze, die unterliegen nicht dem Bundesberggesetz, sodass eine Aufsuchung und Gewinnung dieser Bodenschätze überhaupt keiner Zulassung nach Bundesberggesetz bedarf. Und wenn dem so ist, dann findet natürlich auch § 48 Absatz 2 Bundesberggesetz keine Anwendung. Das ist die erste Ausnahme. Zweite Ausnahme, das Bundesberggesetz nimmt gewisse Tätigkeiten, auch wenn es um Bodenschätze geht, die von dem Gesetz erfasst sind, aus der Gewinnungsbegrifflichkeit aus. Das regelt § 4 Absatz 2, zweiter Halbsatz Bundesberggesetz. Dort heißt es nämlich, dass keine Gewinnung darstellt, das Lösen oder Freisetzen von Bodenschätzen in einem Grundstück aus Anlass oder im Zusammenhang mit dessen baulicher oder sonstiger städtebaulicher Nutzung und in oder an einem Gewässer als Voraussetzung für dessen Ausbau oder Unterhaltung. Also das heißt, städtebauliche Maßnahmen, ich will mich jetzt nicht dahingehend äußern, ob die im Bereich Gorleben in Betracht kämen oder nicht, aber rein grundsätzlich betrachtet gibt es Maßnahmen, die durchaus zu Einwirkungen auf den Untergrund führen, Tunnel vielleicht, und die keiner bergrechtlichen Zulassung bedürfen, auch dann, wenn damit auf Bodenschätze zugegriffen wird, die grundsätzlich dem Bundesberggesetz unterstehen. Insoweit gibt es zwei wesentliche Ausnahmen aus dem Anwendungsbereich des Bundesberggesetzes, die über § 48 Bundesberggesetz, egal welchen Inhalt man dieser Norm zumisst, ohnehin nicht gelöst werden können. Und das ist anders bei einer Norm im Sinne einer Veränderungssperre. Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht in der Nichtzulassungsbeschwerdeentscheidung in Sachen Gorleben klar gesagt, dass die Veränderungssperrenverordnung und das darin enthaltene Verbot gilt, gleichgültig, ob Veränderungen überhaupt einer öffentlich-rechtlichen Zulassung bedürfen und gegebenenfalls auf Grundlage welcher Rechtsgrundlage eine solche Zulassung zu erteilen ist. Also von daher ist eine Veränderungssperre sicherlich das umfassendere Sicherungsmittel. Das zur ersten Frage. Zur zweiten Frage, welche rechtlichen Möglichkeiten einschließlich des Bergrechts werden unter dem Gesichtspunkt der Standortsicherung zur Erreichung einer Gleichbehandlung mit anderen Standorten gesehen? Gorleben ist nach meinem Verständnis des Standortauswahlgesetzes, § 29, zunächst mal ein Standort, der wie alle anderen potenziellen Standorte im Standortauswahlverfahren beinhaltet ist, bis zu einem eventuellen Ausschluss. Von daher darf sich aus Gorleben keine Schlechterstellung anderer Standorte ergeben. Auch Gorleben darf aber nicht schlechter gestellt werden, bis zu einem denkbaren, ordnungsgemäßen Ausschluss des Standorts. Es gibt natürlich einen systemimmanenten Unterschied zwischen Gorleben und sonstigen Standorten. Gorleben kennt man, er ist benannt als existenter Standort, andere Standorte nicht. Das bedeutet, Gorleben kann gesichert werden über eine Veränderungssperre, weil dieser Standort benennbar ist und auch der Umfang der zu schützenden Grundstücke benennbar ist. Andere Standorte können auf diese Weise jedenfalls noch nicht geschützt werden. Das liegt aber in der Natur der Sache des unterschiedlichen Ausgangszustands von Gorleben sozusagen im Vergleich zu anderen Standorten. Dass Gorleben bis zu einem Ausschluss, bis zu einem möglichen Ausschluss aus dem Auswahlverfahren offen zu halten ist, ist im Gesetz geregelt. Und das beinhaltet nach dem Gesetz auch eine Sicherung vor nachteiligen Veränderungen. In der amtlichen Begründung des Standortauswahlgesetzes ist beispielhaft eine Verlängerung der Veränderungssperrenverordnung angesprochen. Ich glaube, man kann aus § 29 Stand AG durch Ausschluss folgern, dass eine solche Verlängerung, wenn kein anderes geeignetes, ebenso geeignetes Mittel besteht, erfolgen muss, um den Standort zu sichern. Letzte Frage, welche rechtlichen Möglichkeiten werden gesehen für eine einheitliche, alle potenziellen Standorte betreffende Sicherungsregelung? Ich fürchte, dass derzeit noch keine adäquate Sicherung anderer Standorte möglich ist, die einer Sicherung des Standorts Gorleben entspricht. Auch das liegt in der Natur der Sache. Wir kennen diese anderen Standorte noch gar nicht. Von daher können sie auch noch nicht gesichert werden. Wenn Sie sich nochmal das Instrumentarium der Veränderungssperre vor Augen halten, die beinhaltet natürlich eine Eigentumsbeschränkung der betroffenen Grundstücke. Das erfordert, dass ein Plangebiet, wo eine Veränderungssperre gilt, sehr genau bestimmt werden können muss, also hinreichend konkretisiert werden können muss. Es kann nicht die gesamte Bundesrepublik mit einer Veränderungssperre aktuell sozusagen überlegt werden, um alle denkbaren Standorte zu sichern. Ab einer Konkretisierung sonstiger zu untersuchender Standorte, ich würde meinen, frühestens mit dem Vorschlag des Vorhabenträgers über die zu untersuchenden Standorte, kommt sicherlich auch für diese Standorte eine Veränderungssperre in Betracht, wenn dann das Plangebiet, über welches die Veränderungssperre sozusagen drüber zu legen ist, hinreichend konkretisierbar ist. Von dann an könnte also durch mehrere Veränderungssperren eine Gleichbehandlung erreicht werden. Natürlich bedeutet das immer Einschränkungen der dadurch betroffenen Grundstücke, das ist gar keine Frage. Denkbar wären gesetzliche Andersregelungen dergestalt, dass vielleicht eine solche Veränderungssperre sogar automatisch mit einem Vorschlag des Vorhabenträgers über die zu erkundenden Grundstücke verbunden ist. Solche akzessorischen Veränderungssperren, also im juristischen Gebrauch akzessorische Veränderungssperren, gibt es auch in anderen Gebieten. Man könnte überlegen, ob vielleicht schon aus dem reinen, in Anführungsstriche, Umstand einer gesetzlichen Festlegung der zu untersuchenden Standorte Restriktionen hinsichtlich der Nutzbarkeit der dortigen Grundstücke resultieren. Ich glaube aber, dass dann, wenn die Gesetze nur, wieder in Anführungsstrichen genannt, nur eine Festlegung der untersuchenden Standorte beinhalten, damit keine automatischen Verbote einhergehen, die einer Veränderungssperre entsprechen. Das müsste man, wenn man das wollte, glaube ich, anders regeln. Dann eine weitere Variante, über die man vielleicht nachdenken kann, wäre, dem Bund die Befugnis einzuräumen, untertägige Raumordnungspläne zu erlassen. Das ist ein Thema, das spielt sowieso eine relativ große Rolle aktuell in der juristischen Diskussion. Der Bund könnte damit gegebenenfalls Vorrangstandorte zur untertägigen Erkundung einrichten. Aber ich bitte Sie zu bedenken, dass das mitnichten einen dahingehenden Schutz beinhalten würde, wie er mit einer Veränderungssperre einhergeht. Schon an die Ziele der Raumordnung sind im Prinzip nur öffentliche Stellen gebunden und gewisse private Rechtssubjekte, wenn sie bestimmte Vorhaben planen, aber eben nicht alle. Von daher ist der Schutz, der mit einer Raumordnungsbefugnis einhergeht, immer ein deutlich geringerer als ein Schutz, der mit einer Veränderungssperre einhergeht, weil schon der Adressatenkreis der durch Raumordnungspläne gebundenen Personen deutlich kleiner ist als der Adressatenkreis der durch eine Veränderungssperre betroffenen Personen. Das ist in etwa das, was Sie in meinem Papier finden, dort vielleicht etwas ausführlicher, aber um meinen Redebeitrag nicht zu überschreiten, will ich es damit zunächst bewenden lassen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Kallenburg. Zunächst mal der Blick in die Runde. Gibt es Verständnisfragen oder Nachfragen konkret zum Vortrag? Das sehe ich nicht. Dann erstmal herzlichen Dank. Bis zur Diskussion gleich. Und ich würde dann den Professor Kühne bitten, seinen Vortrag zu halten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich in meiner Kurzstellungnahme doch ein wenig an dem Papier vom 10.2. orientiert, das Gegenstand der Arbeit der Kommission ist, weil es die Fragen etwas konkreter anspricht als die Fragen, die der Einladung beigegeben waren. Zunächst mal, ich gliedere in 6 Punkte grundsätzliche Optionen. Grundsätzlich kommen 2 Handlungswege zur Sicherung der Endlagerstandorte in Betracht. Einmal die Sicherung innerhalb des die Endlagerung regelnden Rechtsbereichs, das ist das Atomrecht, insbesondere in Gestalt der Veränderungssperre. Und zum anderen die Sicherung innerhalb der die Endlagerstandorte gefährdenden Rechtsbereiche, also das Bergrecht. Das ist ja Gefährdung der Endlager. Also die beiden Stränge sozusagen müssen wir, finde ich, auseinanderhalten. Und zweitens zu den Instrumenten, die dazu dienen, ist zu sagen, dass als Sicherungsinstrument innerhalb des die Endlagerung regelnden Rechtsbereichs natürlich die Verlängerung der Gorleben-Veränderungssperrenverordnung naheliegend ist. Ich persönlich sehe keine rechtlichen Bedenken hiergegen. Die Herabstufung Gorlebens von einem Erkundungsbergwerk zu einem offen zu haltenden Standort ändert nichts daran, dass die Offenhaltung im Hinblick auf eine potenzielle spätere Verwendung als Standort und in diesem Zusammenhang auch weitere Erkundung geschieht. Auch eine solche Eventualerkundung erfüllt die Merkmale der Anführungsstriche Sicherung oder Fortsetzung einer Standorterkundung Anführungsstriche im Sinne des neuen G Absatz 1 Satz 1 Atomgesetz. Am Ende meiner Ausführungen werde ich auf den Gesichtspunkt der Gleichbehandlung, der ja nun eine Rolle spielt im Zusammenhang mit Gorleben, noch zurückkommen. Dann als zweites Instrument innerhalb der die Endlagerung gefährdenden Rechtsbereiche ist der eben schon in extenso behandelte § 48 Absatz 2 Bundesberggesetz zu sehen. Und Frau Kallenburg hat ja bereits die Vorschrift analysiert. Und der hier einschlägige Absatz 2 ist als zusätzliche Zulassungsvoraussetzung für bergrechtliche Betriebspläne seit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts von 1986 hat sich eingebürgert und ist dort ständige Rechtsprechung. Bei § 48 Absatz 2 Bundesberggesetz handelt es sich um eine Abwägungsvorschrift, denn wenn das Wort überwiegend dort steht, dann ist das denknotwendig mit einer Abwägung in Verbindung zu bringen. Aber es ist nicht die uns von Planfeststellungsverfahren bekannte Form der planerischen Abwägung, sondern es geht nur um eine nachvollziehende Abwägung. Das hat Gründe, die im Bergrecht liegen, denn hier ist es ein Rechtsanspruch auf Zulassung der Betriebspläne in Ausnutzung der darunterliegenden selbstständigen Bergbauberechtigung. Das ist der Hintergrund dafür, dass man keine planerische Abwägung daraus machen konnte. Das Urteil des OVG Lüneburg ist behandelt worden in extenso und insgesamt nach dem Vortrag von Frau Kallenburg ist die Frage, inwieweit ein Interesse an der Sicherung von potenziellen Standorten ohne Veränderungssperre als öffentliches Interesse gewertet würde, durchaus offen. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich, wie ausgeführt, nur sehr vorsichtig von seiner ursprünglichen harten Position, Verbote und Beschränkungen wegbewegt. Und dies sind die Entscheidungen, die sich befassen mit abfallrechtlichen Grundpflichten und dergleichen. Also das hat sich etwas gelockert. Wie weit diese Lockerung geht, das wissen wir nicht. Voraussage dazu ist schwierig. Es kommt hinzu, was den 48 Absatz 2 angeht, dass die Sicherung eines bundesweiten tatsächlich ergebnisoffenen Auswahlverfahrens ihre Bejahung als öffentliches Interesse im Sinne von 48 Absatz 2 einmal vorausgesetzt, sich immer noch bei der Abwägung gegenüber dem Interesse an dem bergbaulichen Vorhaben durchsetzen müsste, überwiegen. Diesen bergbaulichen Vorhaben würde zudem das Gewicht der Rohstoffsicherungsklausel des 48 Absatz 1 zugutekommen und unabhängig davon, manche sagen, die brauchen wir nicht, § 1 Absatz 1 Bundesberggesetz sagt, Zweck des Gesetzes, Sicherung der Rohstoffversorgung. Also das weiß man nicht, da können ja Lagerstätten entdeckt werden im Laufe der langen Zeit, was weiß ich, vielleicht seltene Erden oder so, dann sieht das möglicherweise deutlich anders aus. Auf der anderen Seite natürlich hat der Gesetzgeber des Standortauswahlgesetzes in 12 Absatz 2 im Rahmen der entsprechenden Anwendung des 48, dort ist ja diese Vorschrift angezogen, bei der Erkundung eines Standorts geregelt, dass davon auszugehen ist, dass die übertägige und untertägige Erkundung aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses erfolgt. Es ist denkbar, dass diese Regelung bereits in die Abwägung des 48 Absatz 2 bei Zulassungsverfahren über gegenläufige bergbauliche Vorhaben hineinwirkt. Das wissen wir nicht. Insgesamt aber komme ich zu einem ähnlichen Ergebnis wie meine Vorrednerin. Mit § 48 Absatz 2 ist, wenn man denn das Ziel hat, durchgängige Sicherung herbeizuführen, glaube ich, nichts anzufangen. Dritter Abschnitt. Nun war die Idee jedenfalls aus den Unterlagen ersichtlich aufgekommen, die endlagersichernde Auslegung des § 48 Absatz 2 durch einen Bundestagsbeschluss verbindlich zu machen. Nun, das würde eine Änderung des 48 Absatz 2 bedeuten, denn 48 Absatz 2 zu seinem Inhalt gehört die Abwägungsoffenheit im Einzelfall. Die würde beseitigt, also wäre das eine Änderung. Darüber hinaus stehen einem solchen Vorgehen verfassungsrechtliche Gesichtspunkte entgegen. Sogenannte schlichte Parlamentsbeschlüsse entfalten jedenfalls insoweit keine rechtsverbindliche Wirkung, als sie andere Staatsgewalten die Mitwirkungsrechte der Länder bei der Bundesgesetzgebung und die Grundrechte einzelner Bürger berühren. Also es wäre eine Umgehung der verfassungsrechtlichen Gesetzgebungskautelen und daher meines Erachtens nicht mit verbindlicher Wirkung ausgestattet. Römisch viertens, Ermöglichung einer frühzeitigen gesetzlichen Sicherung sämtlicher potenzieller Endlagerregionen oder Standorte. Das geltende Recht kennt in abgestufter Weise Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Durchführbarkeit raumbedeutsamer Vorhaben und Planungen. Beispiele sind bekannt, § 14 Baugesetzbuch, dann § 9a Absatz 1 Bundesfernstraßengesetz, Veränderungssperre zur Sicherung planfestzustellender Straßenbauvorhaben, § 9a Absatz 3 Bundesfernstraßengesetz, Festlegung von Planungsgebieten zur Sicherung der Planung der Bundesfernstraßen. Dies ist vielleicht ein ganz interessanter Fall, insofern nämlich, als die Sicherung nach 9a Absatz 3 die Sicherung von Planungsalternativen bedeutet. Also nicht erst die Sicherung eines festgelegten Standorts, sondern von Planungsalternativen. Das könnte ein gewisses Interesse erzeugen im Zusammenhang mit den uns beschäftigenden Fragen. Zu den zentralen Fragen dieser Rechtsinstitute, es ist ja schon darauf eingegangen worden, gehören dabei zum einen der Beginn der Zulässigkeit der Sicherung, hinreichende Konkretheit des Sicherungsgegenstandes sowie die zulässige Dauer der Sicherung. Dies natürlich insbesondere im Hinblick auf die Entschädigungsansprüche, die möglicherweise dann eingreifen. Unter diesem Gesichtspunkt Konkretheit erscheint der Zeitpunkt, in dem der Vorschlag, auch hier treffe ich mich mit meiner Vorrednerin, für in Betracht kommende Standortregionen nach 13 Absatz 3 unter das, der Zeitpunkt, in dem der Vorschlag für in Betracht kommende Standortregionen nach 13 Absatz 3 unterbreitet wird, als der für eine Sicherung frühest geeignete Zeitpunkt. Dann römisch fünftens, Überwindung der Bindung an entgegenstehende Planungen der Landes- und Bauleitplanung. Nun, in neuerer Zeit hat der Bund ja seine Planungstätigkeit enorm verstärkt. Das erzeugt natürlich dann die Reibung mit den Landesinstrumenten, also Vorrang der Bundesplanung haben wir inzwischen 16 Absatz 3 Satz 3 Bundesfernstraßengesetz und dann in neuester Zeit und besonders im Fokus der Politik § 15 Absatz 1 Satz 2 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes. Eine Vorrangregelung für Bundesfachplanung und für den Bau von Stromleitungen. Da ferner die Standortentscheidungen, da müsste man sehen, wie weit das trägt, nach dem Standortauswahlgesetz in Form von Bundesgesetzen ergehen, ist auch an den Verfassungsgrundsatz des Vorrangs von Bundesrecht vor Landesrecht zu denken. Wie weit das trägt, und das bliebe natürlich der Einzelfallprüfung überlassen. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf einen nicht ganz brisanzlosen Aspekt eingehen, nämlich den Gesichtspunkt der Gleichbehandlung, der ja insbesondere im Zusammenhang mit Gorleben eine Rolle spielt. Den Regelungen des Standortauswahlgesetzes liegt die Vorstellung zugrunde, alle potenziellen Endlagerstandorte einschließlich des Standorts Gorleben verfahrensmäßig gleich zu behandeln. Diese Regelungen sind allerdings in innerem Zusammenhang mit § 9a Absatz 3 Satz 1 Atomgesetz zu sehen, wonach der Bund Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle einzurichten hat. Der Bund unterliegt damit einer Verpflichtung zur Erfüllung dieser Aufgabe. Die schon zitierte Entscheidung des OVG Lüneburg spricht von einem gesetzlichen Handlungsauftrag. Diese Verpflichtung ist auch Grund, Artikel 2 Absatz 2 und verfassungsrechtlich Artikel 20a Grundgesetz unterlegt. Dadurch wird der Staat allerdings nicht zum Erlass bestimmter Maßnahmen verpflichtet. Ihm steht vielmehr ein Gestaltungsspielraum zur Verfügung, der lediglich durch das Untermaßverbot begrenzt wird. Untermaßverbot bedeutet das Verbot für den Staat, bei der Wahrnehmung seiner Grundrechtsschutzfunktion ein angemessenes Niveau zu unterschreiten. Eine solche Unterschreitung kann nicht nur bei gänzlicher Untätigkeit, sondern auch bei punktuellen Unterlassungen im Rahmen eines im Übrigen ausgeformten Handlungskonzepts vorgegeben sein. Angesichts der Ungeklärtheit der Endlagereignung der potenziellen Nicht-Gorleben-Standorte auf der einen Seite und der Nicht-Erwiesenheit der Nichteignung Gorlebens auf der anderen Seite würde durch das Unterlassen einer zur Verfügung stehenden Sicherungsmaßnahme, Verlängerung nämlich der Gorleben-Verlängerungssperrenverordnung, wie im Übrigen auch durch einen vorzeitigen Verfahrensausschluss für Gorleben, das Risiko des Fehlschlags der Endlagersuche und damit der Erfüllung der Verantwortung des Bundes erhöht. Bei gegebener Angemessenheit des Mittels, Verlängerung der Gorleben-Veränderungssperrenverordnung, ist im Konfliktfall zwischen dem verfahrensrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz und dem Gedanken der materiellen Zielerreichung, der ergibt sich aus 9a Absatz 3 Satz 1 Atomgesetz, letzterem im Hinblick auf die größere Grundrechtsbezogenheit der Vorrang einzuräumen. Ich darf mich herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Kühne. Gibt es Verständnisfragen, Nachfragen zum Vortrag? Allen ist alles klar. Herr Gassner.
Ich wollte gerne einen Punkt aufgreifen, weil Sie sich da auch auf Frau Kaimburg bezogen haben, von dem ich bitte, dann gegebenenfalls mich und uns in die Diskussion zu verweisen, wenn es jetzt zu klein erscheint. Es ist mir aber trotzdem wichtig, weil Sie eine Spur gelegt haben, zu sagen, es könnte überlegt werden, Veränderungssperren ähnliche Elemente, sagen wir es mal vorsichtig, durch Gesetz einzuführen, die sich anknüpfen könnten an eine Entscheidung in dem Paragraphen 13 Absatz 3. Und dem 13 Absatz 3 haben Sie, Herr Kühne, den Begriff der Standortregionen aufgegriffen. Und die Frau Kaimburg hat auch auf 13.3 abgestellt, gleichzeitig aber dann die Forderung der parzellenscharfen Festlegung aufgestellt, was wiederum planungsrechtlich sehr schnell eingängig ist. Was ich durch meine Nachfrage Ihnen in den Mund legen möchte, beziehungsweise zur Diskussion stellen möchte, ich vermute, dass Sie bei näherer Betrachtung Standortregionen nicht für ausreichend erachten und in dem 13 Absatz 3 den zweiten Teil des Satzes stark gewichten, der nämlich davon spricht, dass der Vorhabenträger Vorschläge für Standorte für die obertägige Erkundung unterbreitet. Und durch die Vorschläge zur obertäglichen Erkundung hätten wir tatsächlich Standorte, sodass wir in der Phase des ersten Teils des Satzes, entschuldigen Sie bitte, wenn ich jetzt zu juristisch bin, ich möchte eigentlich nur die Diskussion eröffnen bzw. nochmal nachfragen, dass Sie den Begriff Standortregionen wahrscheinlich aus der Überschrift genommen haben und erstmal einen Zugang finden wollten zu der Fragestellung. Wenn wir es aber intensiver diskutieren, wohl erst bei den übertägigen Vorschlägen zur übertägigen Erkundung überhaupt in die Nähe von Standorten kommen und wir damit sehen müssen, dass wir wesentlich weiter sind in der Standortfindung, wenn Ihr grundsätzlichen Überlegungen, nämlich da vielleicht durch eine Gesetzesänderung einen Anknüpfungspunkt zu finden. Das wäre noch mal eine Frage.
Würde Ihrer Analyse meiner Vorstellungen zustimmen, sodass wir das dann vertiefen müssten.
Ja, danke für die direkte Reaktion. Herr Miersch hatte sich noch gemeldet.
Ja, ich würde gerne noch mal fragen wollen zu dem letzten Satz in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, die Sie ja auch, damit haben Sie ja Ihren Vortrag auch beendet. Ich glaube, das ist durchaus die zentrale politische, aber auch verfassungsrechtliche Fragestellung. Und ich würde gerne noch mal nachfragen wollen, Sie sprechen im Hinblick auf die materielle Zielerreichung von einer größeren Grundrechtsbezogenheit als die Gleichbehandlung. Da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel, weil Artikel 3 ein Grundrecht darstellt. Also könnten Sie das bitte nochmal weiter ausführen? Also, weil jemand, der in Gorleben jetzt augenblicklich möglicherweise nicht wirtschaften kann, dem muss ich ja erklären, warum im Standortauswahlgesetz auf der einen Seite gesagt wird, Gorleben soll so behandelt werden wie jeder andere Standort in Deutschland, nämlich weiße Landkarte, dann finde ich, ist der Gleichbehandlungsgrundsatz doch zumindest höher anzusiedeln als die Zielerreichung, oder nicht?
Ich meine die Konstellation, dass auf der einen Seite dieser verfahrensrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, den ich natürlich sehe, finde, auf der anderen Seite natürlich die Zielerreichung keine Möglichkeit auszulassen, ein Endlager überhaupt zu erstellen. Wir wissen doch alle nicht, was mit den potenziellen Standorten ist. Das wissen wir nicht. Wenn wir Gorleben bei nicht nachgewiesener Nichteignung auch noch ausschließen, dann verringern wir die Chancen, überhaupt ein Endlager zu finden. Das ist der Hintergrund, der Gedanke.
Herr Mirsch, nochmal nachfragen.
Ich möchte gerne nochmal verfassungsrechtlich ganz einfach, ja. Habe ich es richtig verstanden, dass Sie also sagen, das allgemeine Interesse, ein Endlager zu finden, muss vor dem Artikel 3 Gleichbehandlungsgrundsatz in dieser Frage gesehen werden? Müsste man ja eigentlich sagen, wir wissen es eben nicht, das sagt der Gesetzgeber ja in Standortauswahlgesetz, ja. Wir sagen weiße Landkarte, ja. Dann müsste ja der Ruf nach einer bundesweiten Veränderungssperre eigentlich ganz, ganz schnell durchdringen. Den heben Sie dann wieder auf und sagen, da ist es nicht hinreichend konkretisiert. Aber wir schlängern uns ein bisschen.
Sie sprachen von dem allgemeinen Interesse, ein Endlager zu finden. Dieses allgemeine Interesse ist ja grundrechtlich unterlegt, dass wir ein Endlager irgendwann brauchen, das hat grundrechtliche Bezüge, dass das Zeug endgelagert wird.
Ja, es geht mir nur um, Entschuldigung, wenn ich da so, weil ich will es verfassungsrechtlich ganz verstehen. Sie, finde ich, der letzte Satz in Ihrer schriftlichen Stellungnahme ist, finde ich, der zentralste, den wir uns auch als Bundesgesetzgeber mal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Auf der einen Seite haben wir Artikel 3, das heißt, alle Leute, die von Gorleben betroffen sind, in ihren Eigentumsrechten potenziell betroffen sind, können sich auf Artikel 3 auf der einen Seite berufen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir das allgemeine Interesse, einen Endlagerstandort zu finden. Und jetzt muss man, finde ich, schon zur Kenntnis nehmen, dass wenn wir auf der einen Seite sagen, es gibt vom Bundesgesetzgeber im Standortauswahlgesetz ausgedrückt den Willen, dass jeder Standort gleich behandelt wird, dass es keine Vorfestlegung gibt, dass es keine Priorisierung von Gorleben gibt, dann haben wir die weiße Landkarte in dieser Abwägung nicht ausgedrückt.
Nein, aber Sie sprachen eben von allgemeinem Interesse an einem Endlager. Das ist sicher ein allgemeines Interesse, aber das ist auch grundrechtlich, wie ich ja auch gesagt habe, unterlegt, dass wir ein Endlager bekommen, dient der Verwirklichung der Grundrechte, dass das Zeug sicher endgelagert wird und damit Gefährdungen, die sich ohne Endlager ergeben, von der Bevölkerung ferngehalten werden, finde ich. Also das ist ein massives, die gesamte Nation sozusagen, tangierendes grundrechtliches Problem, die Endlagerung. Und da ist das materielle Ziel, zumindest das Risiko der Verfehlung nicht zu erhöhen, höher zu gewichten als die Einhaltung dieses verfahrensmäßigen Gleichbehandlungsstandorts. Da so stellt sich mir die letztendliche Abwägungsproblematik dar.
Ja, vielen Dank nochmal für die Konkretisierung. Ich denke, die Gleichbehandlungsfragen sind sicherlich gleich für die Diskussion noch ein wichtiger Punkt. Herr Steinkämper hatte noch eine Nachfrage.
Herr Professor Kühne, ich habe eine Nachfrage noch zu Römisch Viertens Ihrer Tischvorlage oder Ihrer Vorlage. Es war ja nicht eine Tischvorlage, sie stand ja schon im Internet. Sie haben sie jetzt hier auch in Ihrem Vortrag angesprochen.
Ja.
Paragraph 9a Absatz 3 Bundesfernstraßengesetz. Und Sie sprachen davon, ich bin kein Spezialist fürs Bundesfernstraßengesetz, sehen Sie es mir nach. Sie sprachen davon, dass das auch beinhaltet die Sicherung von Planungsalternativen. Wie unterscheidet sich denn diese Planungsalternative aus Ihrer Sicht von den möglichen Alternativen der möglicher anderer Endlagerstandorte? Wie weit muss das konkretisiert sein, mit anderen Worten?
Das ist sicher, davon gehe ich jetzt mal aus, was in 9a Absatz 3 angesprochen ist, konkreter als die möglichen Endlagerstandorte. Da müssen sozusagen planerische Alternativen schon festgelegt sein. Aber man ist noch nicht zu einer Endentscheidung gekommen. Und dann greift 9a Absatz 3 ein. Aber jedenfalls ist es ein Schrittchen auf dem Wege weg von der Sicherung nur eines feststehenden Standortes hin zu mehreren Standorten. Das war der Sinn meiner Betonung, mehr nicht.
Gut, ich schaue in die Runde. Soweit zunächst mal die Nachfragen. Frau Rickels, dann werden Sie an der Reihe.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Das Standortauswahlgesetz basiert auf der Prämisse der weißen Landkarte. Das bedeutet, dass das gesamte Bundesgebiet als potenzieller Endlagerstandort so lange in Betracht kommt, wie nicht in dem Verfahren nach § 13 Standortauswahlgesetz für eine Erkundung ungeeignete Gebiete aus dem Verfahren ausgeschlossen werden. Um zu verhindern, dass potenzielle Endlagerstandorte schon vor der Entscheidung nach § 13 Standortauswahlgesetz, zum Beispiel durch Fracking-Projekte, beeinträchtigt werden oder sogar zerstört werden, ist mit geeigneten Instrumenten sicherzustellen, dass die Prämisse der weißen Landkarte bis zu der Entscheidung nach § 13 tatsächlich erhalten bleibt. Die Verhängung einer Veränderungssperre nur für den Standort Gorleben wird unserer Auffassung nach diesem Ziel nicht gerecht. Es muss vielmehr eine Lösung angestrebt werden, die eine Gleichbehandlung aller potenzieller geeigneter Endlagerstandorte sicherstellt. Wir hatten ja bereits, wie Sie in der Drucksache 3 dieser Arbeitsgruppe nachlesen können, die Auffassung vertreten, dass für die Sicherung des Standortes Gorleben, so wie es in § 29 Absatz 2 Standortauswahlgesetz geregelt ist, die Verlängerung der Veränderungssperre überhaupt nicht erforderlich ist, denn die Zulassung eines für die Aufsuchung oder Gewinnung von Bodenschätzen zielenden Vorhabens kann unserer Auffassung nach gemäß § 48 Absatz 2 Bundesberggesetz versagt werden. § 29 Absatz 2, der verlangt, dass das Bergwerk Gorleben unter Gewährleistung aller rechtlichen Erfordernisse so lange offen gehalten wird, bis der Salzstock aus dem Verfahren ausgeschieden ist, wäre unserer Auffassung nach ein entgegenstehender öffentlicher Belang. Denn ein potenzielles Abbauvorhaben würde eine mögliche weitere Erkundung des Standortes mit Sicherheit beeinträchtigen und müsste daher abgelehnt werden. Ich räume natürlich ein, dass der § 48 Absatz 2 eine ganze Reihe von Ungewissheiten enthält, die meine Vorredner bereits dargestellt haben. Es ist zunächst eine Kann-Vorschrift. Auch die Frage, was ist eigentlich unter öffentlichem Interesse zu verstehen, ist in der Rechtsprechung jedenfalls bis heute nicht so definiert, wie wir das jetzt aus § 29 Absatz 2 herauslesen. Von daher ist es durchaus nachvollziehbar, wenn der Bund sagt, der Verweis auf § 48 Absatz 2 ist ihm zur Sicherung des Standortes Gorleben zu unsicher. Mehr Sicherheit ist unserer Auffassung nach nur dann zu erlangen, wenn wir im Bundesberggesetz ansetzen und dort in den Paragraphen 11 eine Regelung schaffen, durch welche die Erteilung einer bergrechtlichen Aufsuchungserlaubnis für mit potenziellen Endlagerstandorten konkurrierenden Vorhaben ausgeschlossen wird. Darüber hinaus müsste man auch eine entsprechende Regelung in § 55 schaffen, der die Zulassung von Betriebsplänen regelt, für solche bergbaulichen Vorhaben, die einer Aufsuchungserlaubnis nach § 11 nicht bedürfen. Die Schwierigkeit einer solchen Regelung besteht allerdings darin, dass der zeitliche Anknüpfungspunkt für die Prüfung von bergrechtlichen Abbauanträgen schwer zu fassen ist. Im Interesse einer möglichst weitgehenden Gleichbehandlung aller potenziellen Endlagerstandorte müsste dieser Zeitpunkt natürlich so früh wie möglich gesetzt werden. Relativ einfach dürfte es sein, wenn wir Entscheidungen nach § 13 Standortauswahlgesetz haben, dann dürften also potenzielle Flächen hinreichend konkretisiert sein, sodass also auch ein Anknüpfungspunkt für eine Prüfung nach § 11 bzw. § 55 Bundesberggesetz gegeben sein könnte. Nach § 13 Standortauswahlgesetz können Gebiete ja nur dann aus der weißen Landkarte ausscheiden, wenn ich das mal so sagen darf, wenn der Vorhabenträger zunächst ungünstige Gebiete ermittelt, die nach den Sicherheitsanforderungen sowie den geowissenschaftlichen, wasserwirtschaftlichen und raumplanerischen Ausschlusskriterien offensichtlich ungünstige Eigenschaften aufweisen, sowie in einem zweiten Schritt solche Gebiete, die gemäß § 4 Absatz 5 den festgelegten geologischen Mindestanforderungen nicht genügen und dann auf dieser Grundlage den Vorschlag für in Betracht kommende Standortregionen erarbeitet. Bis zu dieser Entscheidung dürfte allerdings noch relativ viel Zeit ins Land gehen, so dass die Frage bleibt, ob es nicht einen früheren Zeitpunkt für eine Anknüpfung gibt. Ein solcher Zeitpunkt könnte die Festlegung von Sicherheitsanforderungen und Eignungskriterien durch die Kommission bzw. durch den Deutschen Bundestag sein. Hier besteht dann allerdings wieder die praktische Schwierigkeit, dass es für die zuständige Bergbehörde, die über ein Abbauvorhaben zu befinden hätte, natürlich allein aufgrund der Festlegung von Sicherheitsanforderungen und Eignungskriterien nicht so einfach festzustellen wäre, ob eine geologische Formation tatsächlich als potenzieller Endlagerstandort in Frage kommt oder nicht. Und erst recht dürfte es ihr nicht so leicht fallen, festzustellen, ob das beantragte Abbauvorhaben auf den potenziellen Endlagerstandort nachteilige Auswirkungen hat oder nicht. Deswegen dürfte es erforderlich sein, dass den Bergbehörden konkretisierende Regelungen auf dem Verordnungswege oder auch mit Hilfe von Verwaltungsvorschriften auf der Basis des Bundesberggesetzes an die Hand gegeben werden und oder zumindest eine Beteiligung der fachlich zuständigen Institutionen wie des Vorhabenträgers oder auch der zuständigen Bundesbehörde an der Entscheidung der Landesbergbehörde sichergestellt wird. Um den Eingriff in den Bergbau möglichst gering zu halten, ist es denkbar, mit einem potenziellen Endlagerstandort konkurrierendes Vorhaben auch nicht schlichtweg abzulehnen, sondern es zunächst für einen bestimmten Zeitraum zurückzustellen. Hier wäre ein geeigneter Tatbestand im Bundesberggesetz zu schaffen, vergleichbar den Veränderungssperren in anderen Planungsgesetzen. Vor diesem Hintergrund bitten wir den Bund dringend, von einer isolierten Veränderungssperre für den Standort Gorleben abzusehen und eine Regelung anzustreben, die eine Gleichbehandlung aller potenziellen Endlagerstandorte im Bundesgebiet gewährleistet. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Rickels. Gibt es direkte Nachfragen? Herr Karnitz.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Rickels, vielen Dank für Ihren Vortrag. Eine ganz kurze Nachfrage habe ich. Also
Was machen wir denn bei den Abbauprojekten oder bei den Förderprojekten, die gerade von Ihren Vorrednern dargestellt worden sind, die nicht unter das Bundesberggesetz fallen, sozusagen? Also wie schließen Sie aus, dass eben andere Abbauprojekte beantragt werden, die nicht unter das Bundesberggesetz fallen, wenn Sie das Bundesberggesetz aber als Mittel nehmen wollen, um sozusagen Standorte zu sichern? Das erschließt sich mir noch nicht.
Direkt dazu.
Herr Karnitz, ich räume ein, dass wir diesen Fall bisher nicht betrachtet haben. Wir müssen allerdings prüfen, ob der tatsächlich praktisch wirklich relevant werden könnte. Man muss sich die Vorhaben, die hier in Betracht kommen könnten, mal gegenwärtigen und überlegen, ob sie einen potenziellen Endlagerstandort tatsächlich beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel der erwähnte Fall eines Tunnelbaus. Da ist die Frage, ob ich überhaupt in solche Tiefen komme, die für einen Endlagerstandort von Interesse sein könnten, oder ob ich da nicht in einer Tiefe bleibe, die einen Standort überhaupt nicht tangieren kann. Das wären dann Fälle, die man natürlich dann von vornherein ausschließen könnte. Also das kann auch für andere Vorhaben gelten, zum Beispiel Sandabbau. Das war vielleicht so ein Fall, an den Frau Kallenburg gedacht haben könnte, dass wir da gar nicht in diese Tiefen kommen, die überhaupt relevant sein könnten.
Herr Professor Kühne, dazu.
Ich weiß nicht, ob Experten das Recht Zwischenbemerkungen zustehen.
Machen Sie bitte Ihr Mikro an. Ja, sonst kommt die Bemerkung mit Sicherheit nicht an, aber wir sind da erstmal ganz offen.
Ja, vielen Dank. Eine ganz kleine Bemerkung. Sie hatten am Anfang zu 48 Absatz 2 gesagt, dass es sich hier wegen der Verwendung des Wortes kann um eine Ermessensvorschrift handelt. Dies ist nicht der Fall. Seit Bundesverwaltungsgericht 1986 ist dies nicht als Ermessensnorm, sondern als Befugnisnorm gekennzeichnet worden, und das aufgrund der Tatsache, dass eben zugrunde liegt in aller Regel eine Bergbauberechtigung, auf deren eindimensionale Ausnutzung die Betriebsplanzulassung gerichtet ist, sodass sich das nicht vertragen würde mit der Interpretation des Kann als Ermessensnorm. Danke.
Ja, vielen Dank nochmal, Herr Professor Kühne. Was das Bergrecht an den Stellen betrifft, gibt es ja auch Diskussionen, ob das tatsächlich so den heutigen Erfordernissen noch entspricht. Ich würde jetzt aber sagen, die Diskussion machen wir gleich am Schluss weiter. Und ich würde jetzt zunächst einmal das gemeinsame Papier vom BMUB, BMWI aufrufen. Wer trägt vor? Herr Hart. Ja. Herr Hart trägt vor. Dann bitte sehr,
Herr Hart. Herr Brunsmeier, vielen Dank. Ich kann es, glaube ich, sehr kurz machen, denn das meiste, was ich Ihnen vortragen könnte zum Inhalt des gemeinsamen Papiers von BMUB und BMWI, ist auch schon von den Sachverständigen hier angesprochen worden. Ich möchte eine Vorbemerkung machen, die uns sehr wichtig ist. Für die Bundesregierung ist das Ziel wesentlich, den bestmöglichen Standort zu finden. Nicht entscheidend ist für uns diese Frage, die teilweise in der Diskussion eine große Rolle spielt, der formalen Gleichbehandlung von Gorleben mit potenziellen oder theoretischen anderen Standorten, die erst noch im Verfahren identifiziert werden müssen. Oder um es noch mal deutlicher zu sagen, also es sollte nicht diskutiert werden, ob wir jetzt nicht in Gorleben Veränderungen des Salzstocks zulassen sollen. Und solche Versuche hat es in der Vergangenheit schon gegeben, weil wir sie an anderen noch nicht feststehenden Standorten derzeit nicht verboten haben. Eine gewisse Sonderrolle Gorlebens ist, auch das möchte ich kurz ansprechen, im Standortauswahlgesetz bereits als Ergebnis des politischen Kompromisses und des Faktums, dass es Gorleben als Erkundungsstandort gab, angelegt. Nach § 29 Absatz 1 Standortauswahlgesetz ist Gorleben derzeit der einzige Standort, der in das Verfahren einbezogen ist von Anfang an. Er kann allerdings sehr früh ausscheiden, und zwar schon mit dem Vorschlag des Vorhabenträgers über die zu erkundenden Standorte nach § 13 Absatz 3. Wenn Gorleben in diesem Vorschlag nicht enthalten sein sollte, ist Gorleben aus dem Verfahren ausgeschieden und die Veränderungssperre, die jetzt verlängert werden soll, würde automatisch außer Kraft treten. So viel vorab. Dann möchte ich als erstes auf die Frage eingehen einer Alternative zur Veränderungssperre. Aus Sicht der Bundesregierung ist eine Interpretation von § 48 Bundesberggesetz nicht geeignet, in gleicher Weise den Standort rechtssicher und effizient zu schützen. Rein theoretisch, und das ist in dem gemeinsamen Papier von BMUB und BMWI ausgeführt, käme eine als Alternative in Betracht, den Inhalt der Veränderungssperre in einem formellen Gesetz zu regeln, also praktisch ein Gesetz mit dem Inhalt der Veränderungssperre zu erlassen. Das bitte ich nur als theoretische Option zu verstehen. Das würde ich Ihnen nicht vorschlagen. Das hätte am Standort und in der Region keinerlei befriedigende Wirkung, wenn man jetzt die Veränderungssperre, die ja gerade vor Ort mit dem Argument angegriffen wird, sie hätte rechtlich keine Ermächtigungsgrundlage, dann noch durch ein wasserdichtes Gesetz ersetzen wollte. Also insofern sehen wir zur Verlängerung der Veränderungssperre keine Alternative. Der Bund ist verpflichtet, Gorleben offen zu halten nach § 29 Standortauswahlgesetz. Und deswegen war auch das Verordnungsvorhaben weiter voranzutreiben, um ein rechtzeitiges Inkrafttreten der Verlängerung der Verordnung zu ermöglichen. So viel zu Gorleben und der Frage Alternativen zur Veränderungssperre. Dann möchte ich zu unserem Kernanliegen kommen. Das ist die Frage der möglichst frühzeitigen Sicherung anderer in Betracht kommender Standorte. Die Ressorts haben hierzu ein Modell geprüft, das auf zwei Instrumente setzt, die an verschiedenen Zeitpunkten ansetzen. Das eine ist, was wir erwägen, vorzusehen, dass an allen Standorten, die der Vorhabenträger für die Erkundung vorschlägt, mit diesem Vorschlag Veränderungssperren erlassen werden. Dazu sind noch Detailfragen zu klären unter den Ressorts. Aber im Grundsatz geht die Linie dahin, mit dem Vorschlag des Vorhabenträgers sollen an allen Standorten, die vorgeschlagen werden, Veränderungssperren erlassen werden. Das wäre dann auch insofern das einheitliche Instrument zur Sicherung aller Standorte. Wir haben uns darüber hinaus auch Gedanken gemacht, ob wir zu einem früheren Zeitpunkt schon zu einer Sicherung der potenzieller anderer Standorte kommen könnten. Und sind dann ähnlich, wie Frau Rickels es gerade ausgeführt hat, auch dem Zeitpunkt näher getreten, in dem durch Bundesgesetz die Entscheidungsgrundlagen für das Auswahlverfahren festgelegt werden. Wir haben erwogen, ob eine Regelung getroffen werden könnte, die vorsieht, dass ab diesem Zeitpunkt Anträge auf bergrechtliche Vorhaben an Standorten, die möglicherweise dann nach den Kriterien vom Vorhabenträger vorgeschlagen werden zur Erkundung, temporär zurückgestellt werden können. Wir sehen in der Bundesregierung dabei noch viele offene Fragen, und zwar wesentlich mehr als bei der Frage, Veränderungssperren ab dem Vorschlag zu erlassen, die unter den Ressorts noch vertieft geprüft werden müssen. Die Frage ist unter anderem, wie viele Vorhaben, welche Vorhaben sind davon betroffen, welcher Zeitrahmen. Diese Fragen können nicht geprüft werden, solange wir nicht die Kriterien kennen. Also eine Entscheidung ist darüber erst dann möglich, wenn wir wissen, wohin die Reise geht und die Kriterien, die letztlich in der Kommission noch zu erarbeiten sind. Die Bundesregierung beabsichtigt und ist willens, parallel zu den Arbeiten der Kommission die Frage frühzeitiger Sicherung aller Standorte weiter intensiv zu prüfen, mit dem Ziel, eine möglichst frühzeitige Sicherung zu erreichen und auch hierüber zu berichten. Gesetzlich geregelt werden kann das aus unserer Sicht frühestens mit dem Gesetz, mit dem die Empfehlungen der Kommission umgesetzt werden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Hart. Vielleicht nochmal eine direkte Nachfrage von mir. Vielleicht könnten Sie uns nochmal den konkreten Zeitplan der Bundesregierung, was jetzt die Umsetzung der Veränderungssperre oder die Umsetzung der Verlängerung der Veränderungssperre betrifft. Wir hatten ja jetzt den Kabinettsbeschluss dazu. Wann ist geplant, das in den Deutschen Bundestag einzubringen? Wann ist Bundesrat geplant, dass Sie uns nochmal den Zeitplan gegebenenfalls erläutern?
Also in den Bundestag soll die Verordnung nicht eingebracht werden. Die bedarf nur der Zustimmung des Bundesrates und da ist die Behandlung im Plenum am 8. Mai vorgesehen. Wenn der Bundesrat zustimmen sollte, was ich ja hoffe, dann würde danach das Verfahren zur Veröffentlichung, zur Verkündung der Verordnung im Bundesgesetzblatt eingebracht.
Gut, vielen Dank. Gibt es Fragen jetzt direkt an Herrn Hart? Herr Wenzel.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, da wir ja zurzeit noch keine abschließende Meinungsbildung hier der Kommission haben und auch fraglich ist, ob bis zum 20.04. eine Stellungnahme der Kommission erarbeitet werden kann. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Auswertung der heutigen Diskussion innerhalb von knapp 7 Tagen erfolgt und deshalb würde, wenn Ihr Zeitplan zum Tragen käme, dann eine Entscheidung herbeigeführt, bevor überhaupt die Kommission eine Meinungsäußerung getätigt hätte. Das hielte ich für einen ziemlichen Affront, wenn die Bundesregierung so vorgehen würde, zumal es keinen Zeitdruck gibt. Selbst wenn die Bundesregierung an der Auffassung festhält, dass die Veränderungssperre auch zukünftig notwendig ist, dass außer Krafttreten der alten erst, glaube ich, Mitte August erfolgt, gäbe es mindestens noch zwei weitere Bundesratssitzungen, in denen man das beraten könnte. Ich möchte von daher dringend dazu raten, die Gespräche über mögliche Alternativen zu einer Veränderungssperre fortzusetzen und nicht bereits vor einer Meinungsäußerung dieser Kommission in einer solch zentralen Frage zu versuchen, Fakten zu schaffen. Ich halte das für außerordentlich wichtig und möchte an dieser Stelle auch noch mal auf den Geist des Standortauswahlgesetzes abheben. Das Standortauswahlgesetz hat eine neue Situation geschaffen nach 35 Jahren erbitterter gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung. Und ein Grundsatz war und ist in Paragraph 1 festgehalten, nämlich ein ergebnisoffenes, wissenschaftsbasiertes Verfahren. Und deswegen ist auch das, was in Paragraph 13 festgehalten wurde und was ja insbesondere auch diejenigen immer vertreten haben, die an Gorleben festhalten wollten und Gorleben nicht praktisch als Option frühzeitig ausscheiden lassen wollten, deklariert wurde, nämlich die weiße Landkarte. Diese weiße Landkarte findet sich etwas verklausuliert in Paragraph 13. Und dort ist praktisch eine Negativauswahl kodifiziert in Satz 1. Das heißt nämlich dort, der gesamte Suchraum, der gesamte potenzielle Raum, der in Frage kommt für die Lagerung radioaktiver Stoffe, ist die gesamte Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Das ist sozusagen die weiße Landkarte. Und es ist vornehmste und dringlichste Aufgabe der Bundesregierung, sicherzustellen, dass das umgesetzt wird. Und dafür vermisse ich nach wie vor einen Vorschlag. Und der gehört meines Erachtens auf den Tisch, bevor man wieder auf die alten Instrumente und isolierte Rechtsnormen für einen einzelnen Standort, der damals völlig willkürlich ausgewählt wurde, zurückgreift. Und ich möchte an dieser Stelle dringend an alle Beteiligten appellieren, sich auch klarzumachen, was das psychologisch bedeutet, wenn man an dieser Stelle ausgerechnet wieder die Wege umdreht und zu 13 und weißer Landkarte nichts auf den Tisch legt, aber eine Verlängerung der Veränderungssperre bereits möglicherweise schon im Mai anstrebt. Herr Hart, da glaube ich, wissen Sie sehr genau, was das auch, sag ich mal, bedeutet für das weitere Verfahren und wie wichtig das ist, dass Sie einen Vorschlag vorlegen zu Paragraph 13, wie das tatsächlich passieren soll, dass alle potenziell geeigneten Orte in der Bundesrepublik gesichert wurden. Ich will nicht mit der Geschichte von Gorleben anfangen hier nochmal, aber es gab 1974 einen Suchverfahren und in diesem Suchverfahren wurden Vorschläge gemacht und da war Gorleben nicht dabei. Gorleben ist in einer Nacht- und Nebelaktion später wieder ins Verfahren quer reingeschoben worden. Und das ist auch der Grund, warum wir über 30 Jahre über diesen Standort gesprochen haben. Und jetzt an dieser Stelle das Fass wieder aufzumachen, hielt ich für sehr problematisch. Und vor diesem Hintergrund wäre meine Frage auch nochmal an Herrn Kühne und Frau Kreienburg, welche Vorschläge Sie denn sehen, um tatsächlich dem Ziel, die weiße Landkarte auch rechtlich wirksam werden zu lassen, welche Vorschläge Sie dafür sich vorstellen können. Weil das ist auch vornehmster Handlungsauftrag der Bundesregierung, was hier durch ein Gesetz praktisch untermauert wurde, was sehr große Zustimmung im Bundesrat erzielt hat und einstimmige Unterstützung im Bundestag und einstimmig im Bundesrat erfahren hat. Und insofern wäre für all diejenigen, die sagen, sie wollen an einer Veränderungssperre festhalten, erstmal auch die Frage zu richten, was wollen Sie denn gesetzlich tun oder als Exekutive tun, um Paragraph 13 und die weiße Landkarte umzusetzen und tatsächlich auch sicherzustellen, dass nicht am Ende alle anderen oder mögliche andere Standorte praktisch durch unbrauchbar machen ausscheiden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Sie, Herr Professor Kühne, ja interessanterweise auch auf das Fernstraßengesetz hingewiesen haben. Es ist ja heute in jedem Verfahren, wo es zum Beispiel eine Umweltverträglichkeitsprüfung gibt, schlicht und einfach notwendig, dass es eine Alternativenprüfung gibt. Das müssen Sie bei jeder Fernstraße machen und bei jedem anderen Vorhaben, was UVP-pflichtig ist, müssen Sie die Alternativenprüfung auch machen. Und von daher verbietet es sich natürlich hier plötzlich im Endlagerbereich Lösungen anzugehen, die am Ende eine solche Alternativenprüfung unmöglich machen würden. Und auch das ist ein fundamentaler Fehler des gesamten Verfahrens in den letzten 30 Jahren gewesen, der durch das Standortauswahlgesetz geheilt werden kann, wenn man nicht anfängt, jetzt wieder die alten Fehler nochmal zu machen.
Ja, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir sammeln mal eben noch. Okay. Ja, wann kommt Ihr Vorschlag? Dann sind wir ganz gespannt.
Am 7. Mai. Herr Wenzel, ich glaube, ich hatte ja versucht, deutlich zu machen, dass wir wirklich ernsthaft alternative Standorte möglichst früh sichern wollen und den rechtlich frühestmöglichen versuchen zu finden. Aber wir können es im Moment, können wir keinen Gesetzesvorschlag kurzfristig vorlegen. Wir können es insbesondere dann nicht, wenn wir noch nicht wissen, wie die Kriterien aussehen, die festgelegt werden, wenn ich an die Anwendung dieser Kriterien Einschränkungen bergbaulicher Vorhaben knüpfen will. Der nächste Punkt, den Sie ansprachen, die Bundesregierung sollte jetzt darauf verzichten, etwas zu tun. Nur kurz der Hinweis, verfahrensmäßig ist die Bundesregierung im Moment nicht am Zuge. Also die Verordnung liegt beim Bundesrat. Also die Bundesregierung kann im Moment das Verfahren nicht anhalten. Das wäre sozusagen eine Entscheidung des Bundesrates, die ich nicht nahelegen würde, aber es wäre Entscheidung des Bundesrates. Sollte nur nicht der Eindruck entstehen, die Bundesregierung könnte jetzt noch den Zeitplan des Verfahrens im Moment beeinflussen.
So, wir sammeln erstmal Herr Professor Kühne, Herr Miersch, Herr Schibel und Herr Karnitz nicht. Okay, dann erst Sie beiden und dann machen wir nochmal eine Runde.
Also als Signal, glaube ich, ist das schon notwendig, was Minister Wenzel hier eben dargestellt hat. Es ist ein sehr, sehr zentraler Punkt und Bundesrat und auch Bundesregierung, glaube ich, sind gut beraten, alles zu tun, um die Arbeit der Kommission auch sehr sorgfältig mit ihren Beschlüssen zu begleiten. Ich verstehe, dass die Bundesumweltministerin vor dem Hintergrund der jetzt hier auch sehr breit erörterten Rechtslage diese Verlängerung vorgeschlagen hat, der Veränderungssperre, und es dem Bundesrat zugeleitet wurde. Ich denke aber trotz alledem, dass wir gerade angesichts der heutigen Debatte und Anhörung doch feststellen müssen, dass hier erstens sehr, sehr viel Brisanz in der Frage ist, sehr, sehr viele offene Fragen auch sind und dass die Frage der Gleichbehandlung eigentlich eine der zentralen vertrauensbildenden Fragestellungen sein muss. Und insofern vor dem Hintergrund, dass scheinbar ja auch bis August dort nichts Negatives droht, kann nur der Appell, wir werden das ja am Montag auch nochmal in der großen Kommission beraten, der Appell der Kommission dahingehend sein, hier alles zeitlich auch auszuschöpfen, um nicht die Arbeit der Kommission und die Beratung der Kommission zu desavouieren. Nach meiner Auffassung ergeben sich jetzt, nach dem, was Herr Hart gesagt hat, für mich zum Beispiel eine sehr, sehr zentrale Frage vor dem Hintergrund meiner Frage an Sie, Herr Professor Kühne. Sie haben in Ihrer Stellungnahme nicht auf Paragraph 29 Standortauswahlgesetz abgestellt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagen Sie, Herr Hart, und deswegen meine Frage also an beide, diese allgemeine Ausführung, die Herr Professor Kühne gemacht hat, die ergänzen Sie, indem Sie sagen, die Tangierung des Gleichbehandlungsgrundsatzes leiten Sie ab aus Paragraph 29 Standortauswahlgesetz. Mit der anderen Frage juristisch verbunden, aber dass das, was Herr Minister Wenzel dargestellt hat, Paragraph 13, ja ebenso ein Ausdruck des Bundesgesetzgebers ist, eigentlich von einer weißen Landkarte auszugehen. Also als Gorleben, sage ich mal, Eigentümer, Sie wissen, was ich meine damit, würde ich mich dann schon fragen, lieber Bundesgesetzgeber, was gilt denn nun? Auf der einen Seite sagt ihr immer weiße Landkarte, auf der anderen Seite sagt ihr aber dann so ganz durch 29 dann doch nicht. Also meine zentrale, auch verfassungsrechtliche Frage bleibt dabei, und das will ich in den nächsten Monaten hier in dieser Kommission auch beraten wissen, inwieweit wir verfassungsrechtlich vor dem Hintergrund der politischen Ausführung, Gorleben wird so behandelt wie alle anderen potenziellen Standorte, also weiße Landkarte, wie weit wir diese Einschränkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vornehmen können. Für mich verfassungsrechtlich eine der zentralen Fragen. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, wie das Umweltministerium es jetzt dargelegt hat, ist doch die politische Notwendigkeit, also der Appell an die Bundesregierung und den Bundesgesetzgeber, umso größer zu sagen, wenn wir faktisch eine Ungleichbehandlung dann vornehmen müssen, wir aber den politischen Willen haben, gleich zu behandeln, dass wir über Alternativen und Gesetzesänderungen, Gesetzesergänzungen ganz dringend reden müssen und nach meiner Auffassung diese Zeit auch bis Juli eigentlich genutzt werden muss, mit im Zweifel der Kommission zu überlegen, wie kann man parallel zur Beschlussfassung gegebenenfalls des Bundesrates auch einen Appell an den Bundesgesetzgeber geben, diese Gleichbehandlung vorzunehmen. Vielleicht nicht eine Gleichbehandlung zu 100%, das verstehe ich schon, aber zumindest den bundesgesetzlichen Willen. Und deswegen meine Frage auch nochmal an die beiden Sachverständigen Kainborg und Kühne, welche Alternativen Sie uns dort vielleicht auch mit auf den Weg bringen können, um das Umweltministerium, was ja durchaus mit Wirtschaftsministerium hier signalisiert hat, daran auch arbeiten zu wollen, zu unterstützen.
Herr Schibel. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Also da kann ich eigentlich nahtlos anschließen. Also ich finde, was heute deutlich geworden ist, ist, wenn es also zu einer Verlängerung der Veränderungssperre kommt und das möglicherweise schon im Mai im Bundesrat, auch ohne Beteiligung des Bundestages im Übrigen, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal anmerken, dann bewegen Sie sich für mich relativ stark an der Schmerzgrenze, was die weitere Zukunft und Perspektive dieser Kommission angeht. Weil meines Erachtens ist das eine der Schlüsselfragen, um die es geht, die Gleichbehandlung zumindest eines Standorts, der als einziger festgeschrieben worden ist im Standortauswahlgesetz, Paragraph 29, darauf ist ja auch schon mehrmals hingewiesen worden. Und der Frage quasi, wenn nicht gleichzeitig ein belastbarer Weg aufgezeigt wird, wie andere mögliche Standorte auch zeitnah ebenfalls dann mit einer Veränderungssperre belegt werden können oder den umgekehrten Weg zumindest dann zu beschreiten. Dann sind wir nämlich dann wieder beim Standortauswahlgesetz, dann den Paragraph 29 grundsätzlich in Frage zu stellen, den wir ja sowieso nie wollten als Linke, um das an dieser Stelle auch noch mal sehr deutlich zu betonen. Das war ja einer der entscheidenden Gründe, wieso wir damals im Bundestag das Standortauswahlgesetz abgelehnt haben, wie Sie sich vielleicht erinnern werden. Und vor diesem Hintergrund bewegt sich die Kommission meines Erachtens da in einem sehr, sehr schwierigen Bereich, weil meines Erachtens ein Neustart und eine wirkliche Konsenssuche nur gelingen kann, wenn der Standort Gorleben ausgeschlossen wird. Weil dieser Standort ist politisch verbrannt und auch aus geologischen Gründen extrem fragwürdig. Herr Wenzel hat es ja gerade noch mal ausführlicher ausgeführt, wo die Probleme mit Gorleben, auch wie der Standort zustande gekommen ist, liegen. Und vor dem Hintergrund glaube ich tatsächlich auch, dass wir noch mal in der Kommission auch grundsätzlich eben diese Fragen aufgreifen müssen, wie kann man denn tatsächlich eine wirkliche Gleichbehandlung, also eine wirkliche weiße Landkarte herstellen. Und da in dem Zusammenhang dann tatsächlich auch nochmal auch meine Frage in der unterschiedlichen Bewertung da teilweise, die habe ich nämlich auch so empfunden, quasi das Abheben nicht auf 29. Also Herr Hart hat das ja sehr deutlich begründet damit, dass das BUMB und auch das BMW eigentlich gar keine Alternative hat, weil 29 im Standortauswahlgesetz quasi eben genau das vorschreibt. Das habe ich bei Ihnen, Herrn Kühne, so auch nicht gehört oder bei den anderen. Und da hätte ich eigentlich noch mal die Frage dazu, wie Sie denn das bewerten würden, wenn der Paragraph 29 im Standortauswahlgesetz nicht drin wäre. Das ist eigentlich meines Erachtens die letztlich entscheidende Frage.
Herr Kahnitz, ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Beantwortungsrunde. Frau Kainburg, Herr Professor Kühne.
Ja, Herr Vorsitzender, gerne. Das ist natürlich ein Strauß von Vorträgen, aber im Kern geht es um das Problem, wird Gorleben besser behandelt, ungleich behandelt? Was resultiert aus der ursprünglich von Herrn Wenzel willkürlich genannten Festlegung, jedenfalls einer Festlegung, die nicht in einem Auswahlverfahren erfolgt ist, im Gorleben? Ich hatte meinen Vortrag auch orientiert an Paragraph 29 Absatz 2 Satz 3. Danach ist der Standort Gorleben offen zu halten und das unter Gewährleistung aller rechtlichen Möglichkeiten. Als Jurist muss man sich ja an den Gesetzen orientieren. Das steht zunächst mal im Standortauswahlgesetz drin. Und daraus ergibt sich meines Erachtens, dass für den Standort Gorleben alle Sicherungsinstrumentarien zu ergreifen sind, die sinnvoll sind. Welche das sind, haben wir diskutiert. Ich glaube, es besteht Einigkeit, dass es jedenfalls derzeit kein adäquates Sicherungsinstrumentarium gibt im Vergleich zu einer Veränderungssperre. Alle anderen denkbaren Varianten leiden gewisse Mängel im Vergleich zur Veränderungssperre ein. Aus § 29, ja, das ist so, ergibt sich ein systemimmanenter Unterschied, wenn man Gorleben im Vergleich zu anderen Standorten betrachtet. Das resultiert einfach daraus, dass Gorleben bekannt ist als Standort. Und deshalb für diesen Standort auch die Veränderungssperre jetzt schon in Betracht kommt. Es gibt ja eine, also die Verlängerung der Veränderungssperre. Für andere Standorte ist es natürlich sinnvoll, wenn ich gar eminent von Bedeutung Sicherungsmechanismen ebenfalls so früh wie irgend möglich zu ergreifen. Ich fürchte nur, dass wir alle noch nicht die Lösung haben, wie ist das möglich, bevor, Herr Gassner sagte es völlig zutreffend, die Standorte als solche von dem Vorhabenträger benannt sind. Es geht hier nicht um Standortregionen, sondern um Standorte, weil Veränderungssperren konkrete Plangebiete erfordern. Die Kriterien, die zuvor festzulegen sind, fürchte ich, werden nicht ausreichen für ein derartiges Sicherungsinstrumentarium, denn sie lassen ja wahrscheinlich immer noch Spielraum offen und soll nun dieser Spielraum auch bei den Bergbehörden angesiedelt werden, dass die immer bei jedem bergrechtlichen Antrag sozusagen inzident prüfen müssen, könnte das ein Endlagerstandort sein oder nicht. Ich glaube, damit überfordern wir auch die Bergbehörden, ohne denen jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber das wird, glaube ich, ein noch viel schwieriges Verfahren dadurch werden. Sicherung anderer potenzieller Standorte so schnell wie irgend möglich. Sicherung Gorleben auf Grundlage § 29 Stand AG meines Erachtens jetzt erforderlich. Unabhängig davon, wie der Standort Gorleben zustande gekommen ist, ist es ja noch ein zu untersuchender Standort. Und solange nicht klar ist, dass er auszuschließen ist, ist es immer noch denkbar, dass er sich als der beste Standort erweisen sollte. Und ich glaube, das sollte doch Interesse sein, den besten Standort zu finden. Und wenn er dann Gorleben heißt, was ich nicht ansatzweise beurteilen kann, dann müsste es auch Gorleben sein können. Und von daher ist die Sicherung von Gorleben derzeit erforderlich.
Herr Professor Kühne.
Geantwortet, weil ich direkt angesprochen war. Ich möchte nicht so verstanden werden, als hätte ich mich gegen das Prinzip der weißen Landkarte ausgesprochen. Alle Standorte sind gleichberechtigt. Es geht um dieses Sonderproblem der Sicherung, nicht um das Hauptproblem, nämlich die Auswahl des Standortes. Da haben wir Gorleben und alle anderen völlig gleichberechtigt. Also insofern würde ich das nicht als Verdrängung des Prinzips der weißen Landkarte sehen. Zweiter Punkt, meine Ausführungen schließen nicht aus. Ja, ich möchte sogar dazu ermuntern, Sicherungsinstrumente zu finden für die anderen Standorte. Das verträgt sich sehr gut. Eine Veränderungssperre für Gorleben und intensive Arbeit an der Suche nach Sicherungsinstrumenten auch für die anderen, in die dann unter Umständen, wenn sie gefunden sind, Gorleben eingehen kann. Es geht also unter Umständen nur um ein zeitliches Delta. Und dieses zeitliche Delta, auf dies war bezogen meine Ausführungen. Am Ende wäge ich ab die Ungleichbehandlung, die in diesem zeitlichen Delta liegt, auf der einen Seite gegen die materielle Sicherung grundrechtsgestützt, dass wir alles tun, um zu einem Standort zu kommen. Das ist nichts anderes, habe ich sagen wollen.
Herr Karnitz, bitte.
Ja, vielen Dank. Also, weil wir ja jetzt so ein bisschen, es geht mir nicht um eine Frage an die Experten, sondern so ein bisschen um die Einschätzung der Vorträge und dessen, wo wir gerade stehen. Und alle sagen so, ist ja ziemlich klar, dass alles unklar ist. Also, ich finde, die Anhörung war sehr klar. Und sie war sehr klar in der Aussage, es gibt keine Alternative zur Gorleben-Veränderungssperre zur Sicherung des Standortes Gorleben und sozusagen dazu, dass wir den Gesetzesauftrag an der Stelle erfüllen. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Sozusagen ins Stammbuch geschrieben und als Hausaufgabe zu überlegen, welche alternativen Möglichkeiten der Sicherung potenziell anderer Standorte es gäbe, wobei alle Experten einhellig gesagt haben, das wird wahrscheinlich erst zu einem Zeitpunkt möglich sein, wo wir hinreichend spezifisch wissen, um welche Standortregionen oder sozusagen konkretere Standorte es sich möglicherweise obertägig handeln könnte. Da sieht das Gesetz ja sozusagen auch was ganz Klares vor. So, und daher, wir haben ja nun, Herr Wenzel hat ja eine Tischvorlage reingereicht vor längerer Zeit schon zum Thema Berggesetz und der Frage, ob das ausreichend ist oder nicht. Das ist übereinstimmend sozusagen sowohl seitens des Ministeriums als auch der Experten als nicht ausreichend dargestellt worden. Wir haben uns insofern nicht heute zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum wir wiederum in dieser Runde zusammensitzen und sagen, bitte, lieber Bundesrat, schiebt doch über den Mai hinaus. Also ernsthaft, da bin ich jetzt auch echt ein bisschen verärgert. Kann das verstehen, dass man das sozusagen aus interessierten Kreisen wünscht. Aber für mich gibt es überhaupt gar keinen Anhaltspunkt aus dieser Anhörung oder aus irgendwelchen anderen Fachgesprächen, die darauf schließen lassen, dass es eine Alternative zum jetzigen Zeitpunkt zur Verlängerung der Gordium-Sperrenverordnung gibt. Darüber hinaus nochmal den Auftrag an alle Experten, uns sozusagen etwas anderes vorzuschlagen. Aber das habe ich weder heute gehört, noch habe ich das in den Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern des Landes Niedersachsen gehört, noch mit anderen Experten. Und deswegen, das können wir uns gerne ins Stammbuch schreiben. Das führt aber jedenfalls nicht dazu, dass wir zu einer Alternative kommen, zu Gorleben zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, das war jetzt schon fast eine Zusammenfassung aus Ihrer Sicht ein bisschen früh, weil ich glaube, wir haben noch so ein paar Punkte offen, über die wir noch mal diskutieren müssen. Ich würde mit Blick auf Ihren Beitrag jetzt, Herr Kahnitz, vielleicht mal so ein kleines Zwischenfazit versuchen, wo sozusagen Linien sind, um die wir uns, glaube ich, kümmern müssen, unabhängig von einzelnen Einschätzungen. Ich denke, wo wir uns mit beschäftigen müssen und wo wir darüber uns im Klaren werden müssen, ist das Verhältnis von Kommission zur Bundesregierung. Also ich denke, da müssen wir eine Vorbereitung machen für die Kommissionssitzung am 20., weil dort ein Beschlussvorschlag auf der Tagesordnung steht, wo wir uns ja in gewisser Weise dann auch vorbereiten müssen, was dort als Beschlussvorschlag erarbeitet werden soll. Und ich denke, da müssen die Ergebnisse aus der heutigen Diskussion entsprechend mit einfließen. Also ich denke mal, das Themenfeld 1 wäre das Verhältnis der Kommission zur Bundesregierung. Und Herr Hart hat ja dankenswerterweise auch, ich nenne es jetzt mal Zusage, Herr Hart, die Zusage gemacht, dass die Bundesregierung dort auch bereit ist, auf dem Wege zu arbeiten, dort weiter voranzukommen, was Alternativen betrifft. Und insofern glaube ich, dass da durchaus die Möglichkeit besteht, dass die Kommission sich da nochmal sehr deutlich zu äußert. Genau.
Da nicht, wollen Sie ja, nicht, noch, dass Sie mich so verstanden haben. Ich habe nicht von Alternativen zur Veränderungssperre gesprochen.
Da wollen Sie ja noch konkreter werden, als das bisher vorliegt. Und insofern, denke ich, sollten wir das positiv aufgreifen und auch in die, ich sage jetzt mal, in die konkrete Situation der Kommission im Verhältnis zu den dort ablaufenden Vorgängen jetzt ins Verhältnis setzen. Also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig als ein Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube, da geht auch kein Weg dran vorbei, dass wir uns mit dem Themenfeld Gleichbehandlungsgrundsatzweise Landkarte auseinandersetzen müssen. Herr Kahnitz, das tut mir leid, aber da an dem Punkt, glaube ich, wird viel von uns erwartet, dass wir dafür sorgen, dass dort dran gearbeitet wird und dass wir dafür entsprechende Vorschläge machen. Also ich sage mal, dieses Stichwort weiße Landkarte, Gleichbehandlungsgrundsatz wäre für mich das zweite Themenfeld. Und das dritte Themenfeld, ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant, vielleicht nochmal vertiefend drauf zu schauen, ist der Haupthinweis, der immer kommt, mögliche andere Standorte wären nicht hinreichend konkret, weil die Kriterien der Kommission noch nicht vorliegen. Also insofern, wenn wir dort weiter vorankommen wollen, wäre ja auch sozusagen alles, was die Erarbeitung, die Erstellung solcher Kriterien betrifft und das beschleunigt, dass die frühzeitiger vorliegen, wäre ja auch sehr hilfreich dort. Also die Arbeit an diesen Kriterien und die frühestmögliche Vorlage und die ausreichende Konkretisierung, sodass sie dann den heutigen Problemen, die wir damit haben, dass sie nicht hinreichend konkretisiert sind, entgegenwirken können. Also das sind mal so drei Themenbereiche, glaube ich, die wir für die Vorbereitung der Beschlussfassung der Kommission mit im Auge haben sollten. Ich habe auch noch eine ganz konkrete Frage an den Professor Kühne. Sie haben ja in Ihrem Punkt Römisch 6 sehr abgehoben auf die Verantwortung des Bundes, sozusagen im Sinne der Besorgnisvorsorge, jetzt auf dieser Veränderungssperre zu bestehen und sozusagen diese jetzt zu machen, in der Abwägung mit anderen Möglichkeiten, in der Besorgnis für den Schutz der Menschen eine Atombelagerung zu finden, ginge diese im Moment vor. So habe ich Sie verstanden, dass Sie also vorrangig sozusagen zu behandeln ist. Die konkrete Frage an Sie wäre, aus meiner Sicht mal, was würde denn passieren mit Blick auf die Vorsorge der Besorgnis, wenn die Verlängerung der Veränderungssperre einer rechtlichen Überprüfung nicht standhält, was ja durchaus zumindest mal in Gedanken aufgegriffen werden sollte. Also wie stellen Sie sich vor, wie dieser Besorgnisgrundsatz des Bundes erledigt werden kann, wenn die Verlängerung der Veränderungssperre rechtlich nicht durchkommt und rechtlich gekippt wird? Wie wäre dann der Besorgnisgrundsatz des Bundes zu sehen und mit welchen Instrumenten würden Sie dann sozusagen dem Bund sagen wollen können müssen, wie er jetzt dieses sozusagen absichern soll? Da würde mich mal interessieren, wenn es rechtlich gekippt keine Veränderungssperre gibt, wie können wir denn dann vorgehen?
Keine Gesichtspunkte bekannt, welche jetzt die Veränderungssperre in Frage stellen würden. Und wenn die rechtlich angegriffen wird und unwirksam wird durch irgendwelche Entscheidungen, dann müsste gesichert werden, eine veränderungssperrenähnliche Lage in einer einwandfreien Form. Also insofern ist das etwas, was ich als cura posterior bezeichnen würde. Und ich würde also jetzt nicht sozusagen aus der hohlen Hand heraus jetzt auf solche Eventualitäten hin Vorstellungen entwickeln. Das, glaube ich, müsste einer reiferen Überlegung überlassen bleiben.
Könnten Sie die einwandfreie Form noch mal ein bisschen konkretisieren?
Bitte?
Machen von einer einwandfreien Form. Könnten Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren?
Ja, die ist mir im Moment nicht bekannt und ich sehe auch keinen Anlass, angesichts der bisher jedenfalls nicht angegriffenen Veränderungssperre darüber vertieft nachzudenken.
Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt auf der Rednerliste Herrn Cebel, Herrn Wenzel, Herrn Gassner und Herrn Fischer.
Herr Cebel. Ja, also ich würde, Herr Vorsitzender, ich würde nur einen Punkt noch ergänzen wollen zu Ihren Ausführungen. Also ich glaube schon, dass wir dann natürlich auch verschärft über die Evaluierung des Standortauswahlgesetzes nochmal an der Stelle nachdenken müssen, weil das ist ja auch die Aufgabe der Kommission, die Evaluierung vorzunehmen. Und wenn es sich jetzt herausstellen sollte, dass quasi die Veränderungssperre mehr oder weniger alternativlos ist, um den Standort Gorleben zu sichern, auch vor dem Hintergrund des Paragraphen 29. Also das Land Niedersachsen sieht es ja anders, dass das eben auch ausreichen würde mit dem Berggesetz. Also das wäre auch noch mal eine Frage, die man dann auch noch mal genauer prüfen müsste, glaube ich. Auch, also ich muss das auch erst mal sacken lassen, was ich da heute gehört habe, teilweise mit Tischvorlagen und mündlichen Vorträgen. Das werde ich sicherlich für mich selber auch noch mal auswerten dann im Nachgang zur heutigen Sitzung. Und insofern glaube ich, dass wir da heute eh nicht am Endpunkt sein können, was das Ganze angeht, weil Ihnen wird es wahrscheinlich genauso gehen, dass Sie das auch erst nochmal dann auch nochmal sacken lassen wollen. Ich glaube aber schon, dass man, wenn man wirklich dann eine weiße Landkarte haben will und die weiße Landkarte so offensichtlich nicht herstellbar ist, wenn die Veränderungssperre kommt, dass man dann verschärft über die Evaluierung des Gesetzes, insbesondere über den ominösen Paragraph 29, diskutieren muss. Das ist dann meines Erachtens ein entscheidender Punkt. Und da agieren Sie, glaube ich, da muss man sich, glaube ich, auch im Klaren sein. Ich habe das gerade schon mal gesagt. Da ist eine Schmerzgrenze an der Stelle, weil meines Erachtens die ganze Glaubwürdigkeit der Kommission mit dem Umgang mit dem Standort Gorleben steht und fällt. Und wenn das nicht vernünftig geklärt wird, dann droht meines Erachtens eben auch das Scheitern dieser Kommission. Das sage ich hier an dieser Stelle schon mal sehr deutlich. Und wir werden sicherlich auch noch mal darüber nachdenken, ob es einen Weg gibt, das auch noch im Bundestag zu thematisieren. Weil ehrlich gesagt, bei so einer entscheidenden Frage, bei einer Verlängerung einer Veränderungssperre bei dem Standort Gorleben, glaube ich schon, dass es das Mindeste ist, dass das noch mal in der Kommission nächste Woche grundlegender besprochen werden muss. Auf der anderen Seite stellt sich mir da schon die Frage, ob es nicht auch sinnvoll sein muss, dann soll der Bundestag es doch bekräftigen mit einer bestimmten Mehrheit. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Mehrheit dann im Bundestag dazu aussehen wird.
Herr Wenzel.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zum einen nochmal, Herr Karnitz, die Auffassung, es hätte hier keine Alternativen gegeben zu einer Veränderungssperre. Die teile ich ausdrücklich nicht. Wir haben ja damals sehr lange über den 29 gesprochen. Am Ende haben wir im Bundesrat zugestimmt und haben den 29 auch akzeptiert. Wir haben auch einen Hauptbetriebsplan erlassen, der sicherstellt, dass die Offenhaltung erfolgt. Und wir haben darüber hinaus den 48.2 Bundesberggesetz. Und meines Erachtens kriegt der auch nochmal eine andere Bedeutung mit dem Beschluss des Standortauswahlgesetzes, was eben sagt, einerseits weiße Landkarte, die gesamte Bundesrepublik ist potenzieller Suchort. Zweitens aber auch mit dem 29 sagt Offenhaltung. Das sind also drei Hosenträger. Sie sagen jetzt, Sie brauchen einen vierten Hosenträger. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, drei Hosenträger reichen an der Stelle. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir keine zusätzliche Veränderungssperre brauchen, dass wir aber eine Regelung brauchen, die § 13.1 und die weiße Landkarte tatsächlich konkretisiert. Und ich war nicht derjenige, der die weiße Landkarte bemüht hat, weil wir in Niedersachsen immer das Gefühl hatten, da ist ein schwarzer Fleck drauf auf dieser weißen Landkarte. Aber ich erwarte jetzt, dass diejenigen, die für die weiße Landkarte eingetreten sind, die weiße Landkarte auch konkretisieren, und zwar legislativ und exekutiv. Und das steht aus. Und deswegen würde meines Erachtens auch nichts dagegen sprechen, jetzt die entsprechenden Formulierungen mal seitens der Bundesregierung auf den Tisch zu legen, die geeignet wären, die weiße Landkarte auch erfahrbar und lebbar zu machen. Das wäre mein Wunsch. Und ich glaube, das wird uns alle gemeinsam weiterbringen. Und von daher auch nochmal meine Frage an Frau Kreinbohm und Herrn Professor Kühne. Ganz konkret, angesichts der Vorgaben im Fachplanungsrecht, zum Beispiel zum Fernstraßenbau, zum Luftverkehrsrecht, zum Abfallrecht, zur Bauleitplanung und zum UVP-Recht, was alles die Alternativenprüfung kennt, sehen Sie eine Möglichkeit, heute noch von der Alternativenprüfung ernsthaft abzuweichen und das gerade in einem Bereich wie diesen? Das wäre meine Frage, wo ich gerne noch mal eine Antwort drauf hätte. Zweitens nochmal die Frage, hat 48.2 nach Ihrer Auffassung nach Erlass des Standortauswahlgesetzes mit § 29 hier nicht auch eine neue Bedeutung, die berücksichtigt werden muss? Und zum Dritten gab es ja den Vortrag, dass Sie sagten, bestimmte Tätigkeiten seien von 48.2 nicht erfasst, und zwar Tätigkeiten, die nicht zulassungspflichtig sind. Sie hatten da zum Beispiel auf Erdwärmevorhaben oberflächennahe Geothermie abgehoben. Das sind ja in der Regel Vorhaben, die nicht tiefer als 100 Meter greifen. Die Veränderungssperre würde ja den Bereich da oberhalb auch nicht umfassen, ich glaube zwischen 50 und 100 Meter. Also auch der Tunnel, der hier jetzt als Ausnahme nochmal ins Feld geführt wurde, das sind meines Erachtens auch alles Punkte, die auch von der Veränderungssperre nicht erfasst worden wären. Und deswegen glaube ich, dass das also nicht dafür herhalten könnte, den 48.2 hier nicht als mögliches Regelungsinstrument heranzuziehen. Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie darauf noch mal eingehen könnten, aus fachlicher Sicht.
Und Sie? Wir sammeln mal noch, ne? Herr Gassner.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte zunächst die Gemeinsamkeit unterstreichen, dass die Sachverständigen und auch das BMUB als einen wichtigen Anknüpfungspunkt den § 13 Absatz 3 sehen. In § 13 Absatz 3, das würde ich den Vorsitzenden bitten, in die Zusammenfassung dann auch für den kommenden Montag mit aufzunehmen, kann man in verschiedene Phasen gliedern. Die erste Phase ist tatsächlich die weiße Landkarte. Die zweite Phase ist fachtechnisch zusammengefasst als Negativkartierung. Das ist der Ausschluss der ungünstigen Gebiete. Die dritte Phase ist die Positivkartierung. Das ist die Entwicklung, die Bestimmung der Gebiete, die möglicherweise günstig sind. Und die vierte Phase ist dann der Vorschlag zu den obertägigen Standorten. Ab der Festlegung der obertägigen Standorte besteht Konsens im Raum, dass eine Sicherung erforderlich ist. Weil niemand wird obertägige Standorte identifizieren wollen in der Bundesrepublik Deutschland und dann Planungssituationen aufkommen lassen, in denen diese Standortvorauswahl, sage ich mal vorsichtig, overruled werden kann. Also ist die verfeinerte Herausforderung für uns zu bestimmen, gibt es Möglichkeiten, an den vorgelagerten Phasen anzuknüpfen. Und da ist möglicherweise die weiße Landkarte tatsächlich als ein Sicherungsgebiet, ein Planungsgebiet, die gesamte Bundesrepublik Deutschland ein bisschen groß. Wir könnten uns aber vorstellen, ob wir nicht, und das wäre jetzt eine Vertiefung, die ich jetzt nicht mit den Gutachtern jetzt hier besprechen wollte, weil die darauf auch nicht vorbereitet sind, aber uns würde ich das gerne ins Programm schreiben, zu überlegen, ist die Negativkartierung oder ist die Positivkartierung nicht doch genügend Planungsgebiet, auch im Sinne des Bundesfernstraßengesetzes. Also Sie hatten gesagt, ich bin jetzt auch nicht darauf vorbereitet, zu bestimmen, ob das Planungsgebiet im Sinne des 9a Absatz 3 Bundesfernstraßengesetz parzellenscharf sein muss, ja oder nein. Auch Herr Hart hat sich dann noch offen gehalten zu überlegen, wie weit dann nach dem Programm des 4 Absatz 5 Standardauswahlgesetz etwas passieren kann. Sie haben das ja aufgenommen, aber Sie haben es noch nicht vertieft. Genau das steht aber an. Wir brauchen eine klare Aussage, ist es möglich vor dem 13.3, weil ich nochmal festhalten möchte, ich glaube, niemand wird übertägige Standorte identifiziert sehen wollen, die dann nicht gesichert werden. Auf diesem Weg würden wir natürlich noch mal kennenlernen, auch von welcher zeitlichen Dimension wir sprechen, weil das Standardauswahlgesetz momentan, und man sollte nicht jede gesetzliche Festlegung, die mit Endlagern verbunden sind, als relativ ansehen, sieht vor, dass die untertägigen Standorte 2023 festgelegt sind. Also haben wir einen relativ überschaubaren Zeitraum. Zu diesem Zeitraum würde ich gerne die Sachverständigen, einschließlich Frau Rickels, noch mal anfragen. Sie haben aus meiner Sicht eine sicherlich juristisch haltbare Positionierung zu 48.2 eingenommen, die sagt, die Frage, was als öffentliches Interesse eingesetzt werden kann, ist jedenfalls nicht so sicher wie das absolute Verbot einer Veränderungssperre. Wie wäre Ihr Urteil aber jetzt, wenn Sie subsumieren würden? Wenn wir also nicht rechtsnormgemäß die Unterschiedlichkeit zwischen Verbotsnormen und der Frage des öffentlichen Interesses beziehungsweise einer möglichen Entscheidung abstrakt fällen, sondern wie wäre Ihre Überlegung bezogen auf das öffentliche Interesse, wenn heute Graf Bernsdorf, der Name ist zwar nicht gefallen, jetzt sagt, ich möchte dort weiter Salz abbauen. Würde der ohne Veränderungssperre durch den 48.2 durchkommen oder wäre der 48.2 nicht eine klare Möglichkeit, dieses Salzabbauvorhaben zu stoppen? Sie hören an meiner Frage, dass ich da durchaus noch offen bin und es, wie gesagt, nicht nur rechtstheoretisch haben wollte. Und das Dritte wäre, da wäre mir Ihr Urteil auch noch mal sehr wichtig, das ist in verschiedener Weise angesprochen worden, jeder hat es ein bisschen anders formuliert, ich versuche es mal auch in meinen Worten noch mal zu machen, wie sieht es mit der Gleichbehandlung des Grafen aus? Nämlich der Frage, ist die Tatsache, dass Gorleben momentan eine andere Sicherung erfährt als Nichtbekannte, Frau Kleinburg hat das Bekannte abgestellt, auf Nichtbekannte, ist das eine ausreichende Sicherung, eine ausreichende Rechtfertigung für die Veränderungssperrensituation? Oder ist es, und das würde ich gerne nochmal von Ihnen hören, oder ist es doch der § 29, der das eigentlich rechtfertigt? Ist der § 29 die entscheidende Grundlage für die Veränderungssperre oder wäre eine Veränderungssperre auch möglich, wenn es den § 29 nicht gibt, weil man sagt, dieser Standort ist eben bekannt und der andere Standort ist nicht bekannt. Also es geht nicht nur um die Sicherung im Sinne von einer Gleichbehandlung von Standorten untereinander, sondern darauf hat Herr Mirsch sehr intensiv abgehoben, es geht auch um eine Frage der Gleichbehandlung potenzieller Bergbauberechtigter, ob die potenziell Bergbauberechtigten hier nicht ungleich behandelt sind, weil der eine ein etwas konkreteres Salzabbauvorhaben schon durch die Instanzen zugebracht hat, während andere eben noch gar nicht berührt sind, weil sie nicht berührt sein können, das ist völlig offenkundig. Also es geht nochmal einerseits, meine zweite Frage war Subsumierung und 48.2. Meine dritte Frage ist diese verfassungsrechtliche Frage von Herrn Mirsch nochmal angereichert um die Fragestellung, würde eine Prüfung auch standhalten, wenn es den 29 nicht gäbe? Das war unter anderem die Frage von Herrn Minister Wenzel und auch von Herrn Tschepel.
Herr Fischer, erlauben Sie, dass jetzt erstmal konkret geantwortet wird? Ich glaube, das waren sehr konkrete, direkte Fragen. Insofern würde ich jetzt erstmal unsere drei Expertinnen bitten, auf die konkreten Fragen von Minister Wenzel und Herrn Gassner zu antworten. In der gleichen Reihenfolge, Frau Kallenbrüch.
Ja, ich will versuchen, die Fragen alle abzuarbeiten. Wenn es mir nicht gelingt, dann erinnern Sie mich an etwas, was ich vielleicht vergessen haben sollte. Ich mache das jetzt. Ich versuche es der Reihenfolge nachzumachen, wie ich es mir notiert habe. Herr Wenzel, Sie haben begonnen mit der alternativen Prüfung. Darauf hingewiesen, dass heute natürlich ein Großteil oder viele Projekte einer alternativen Prüfung unterliegen und werfen das dem Standort Gorleben vor, dass er jedenfalls bisher keiner alternativen Prüfung unterzogen worden ist, was natürlich richtig ist. Rein rechtlich gesehen ist es so, dass alternativen Prüfungen nur dort erforderlich sind, wo es gesetzlich geregelt ist. Das ist im Fachplanungsrecht der Fall, das ist bei manchen Vorhaben der Fall, die eine UVP-Prüfung erfordern, aber nicht alle. Bitte glauben Sie nicht, dass UVP gleichbedeutend ist mit Verpflichtung zur alternativen Prüfung, das ist nicht so. Von daher kann ich einen derartigen Grundsatz, heute sind alternativen Prüfungen gang und gäbe, so nicht aufmachen. Unabhängig davon ist ja eine alternativen Prüfung, was die Endlagerung angeht, jetzt gerade mit dem Standortauswahlgesetz groß angelegt. Aber ich bin bisher davon ausgegangen und glaube eigentlich auch, dass Sie das wollen, dass eine Sicherung von Standorten auch schon möglich sein muss, bevor eine alternativen Prüfung durchgeführt worden ist. Denn wir alle haben doch ein Interesse daran, dass die Standorte, die in die Standortauswahl hereinkommen, und das ist Teil der Prüfung, aber lange nicht Ende der alternativen Prüfung, dass alle diese Standorte, die, wenn sie dann so wollen, gewillkürt auch gefunden werden, auf Grundlage natürlich nachvollziehbarer Kriterien, dass alle diese Standorte gesichert werden. Also ich glaube, Konsens ist, wir suchen nach einem Sicherungsinstrumentarium vor einem Abschluss der alternativen Prüfung, nämlich vor einem Abschluss des Standortauswahlverfahrens. Paragraph 48 Absatz 2, da war, glaube ich, Ihre Frage, ob denn die Tatbestände, die nicht unter das Bundesberggesetz fallen, überhaupt wirklich beachtenswert wären. Sie sprachen die Erdwärmegewinnung an. Nur um das nochmal festzuhalten, es gibt gewisse Bodenschätze, die sind vom Bundesberggesetz nicht erfasst, können also nicht unter § 48 fallen. Gilt zum Beispiel auch für Ton, der nicht für die Feuerfestindustrie geeignet ist. Und dann sind gewisse Tatbestände erfasst, die sich zwar auf Bodenschätze beziehen, die vom Bundesberggesetz erfasst sind, Erdwärme, die aber für Vorhaben im Bereich eines bestimmten Grundstücks nur genutzt werden. Das ist typischerweise diese Einfamilienhaus-Erdwärmegewinnung, wobei es durchaus auch eine Erdwärmegewinnung für ein Hochhaus sein kann. Also entscheidend dafür, dass das Bundesberggesetz nicht einschlägig ist, ist allein, dass es nur um ein Grundstück geht. Und da können durchaus Bohrungen drunter fallen, die bis in Teufen von, jedenfalls, ich glaube, in dem Papier des BMUB und des BMWI ist es angesprochen, bis in 99 Meter gehen. Ab 100 Meter greift noch mal eine andere Zulassungsvoraussetzung des Bundesberggesetzes. Also 99 Meter wäre ein Bereich, der von der Veränderungssperrenverordnung Gorleben erfasst war. Denn dort sind ja Teufen ab 50 Meter von dem Verbot schon beinhaltet. Technisch kann ich dazu natürlich gar nichts sagen. Ich sehe nur, der Gesetzgeber hat in der Veränderungssperrenverordnung Grund gesehen, Verbote teilweise in dem Planungsgebiet schon auszusprechen ab 50 Meter. Und das wären durchaus Bereiche, in denen jedenfalls nach Bundesberggesetz erlaubnisfreie Tätigkeiten möglich wären, die also nicht unter § 48 Bundesberggesetz fallen würden und darüber verboten werden könnten. Ich hoffe, dass ich damit das abgedeckt habe, was Sie angesprochen hatten, sonst ermahnen Sie mich gleich nochmal, dann gehe ich weiter zu Herrn Gassner. Sie haben die Frage aufgeworfen, Herr Gassner, öffentliches Interesse, würden wir an dieser Stelle jetzt ich denn ein öffentliches Interesse an der Endlagersuche bejahen, wenn wir mal die Frage Verbotstatbestand außen vor lassen? Ich glaube, dass es gute Argumente gibt, ein öffentliches Interesse zu bejahen an der Findung eines Endlagers, überhaupt keine Frage. Ob die Gerichte das für das Standortauswahlverfahren auch bejahen würden, ob sie sagen würden, ja, und wir müssen auch mehrere Standorte erkunden, das kann ich nicht sagen, aber dass jedenfalls ein öffentliches Interesse an der Findung eines Endlagerstandorts, und zwar eines geeigneten, besteht, wage ich nicht zu bezweifeln. Und wenn wir uns freimachen von der Frage, ist ein Verbotstatbestand erforderlich, ja oder nein, dann würde ich meinen, ein öffentliches Interesse im Sinne 48 Absatz 2 ist für die Findung eines Endlagerstandorts durchaus zu bejahen, aber eben höchstrichterlich so leider noch nicht entschieden. Dann die Frage, gäbe es eine ausreichende Rechtfertigung für eine Veränderungssperre Gorleben auch ohne § 29? Das glaube ich schon, gerade in Anbetracht der Entscheidung des OVG Lüneburg, also in Anbetracht der ersten Entscheidung, zu der Frage, ob denn kollidierende Vorhaben zulässig sind. Dort hat das OVG Lüneburg ja darauf abgestellt, dass der damals im Moratorium befindliche Standort Gorleben nach den derzeitigen Erkenntnissen noch nicht ausgeschlossen war als geeigneter Standort und hat das ausreichen lassen, um zu sagen, eine Sicherung dieses Standorts ist erforderlich. Und insoweit, glaube ich, ist der Sachverhalt derzeit kein anderer. Gorleben steht in einer Reihe mit anderen noch zu findenden Standorten, ist aber noch nicht ausgeschlossen als potenziell geeigneter Standort und von daher zu sichern, auch ohne eine entsprechende Regelung wie in § 29 Stand AG normiert, aber 29 Stand AG verstärkt dieses Sicherungserfordernis meines Erachtens nochmals.
Vielen Dank, Frau Kallenburg, Herr Kühne.
Konkretheit fehlen kann. Also das sind die Alternativen, die dort dann zur Sicherung anstehen, sind beide so konkret, wie es die übrigen Standorte hier noch längst nicht sind. Also man kann durchaus denken, dass die Auswahl des Standorts in eine Konkretheit hineinwächst, bei der wir dann eine Modellierung einer Vorschrift nach dem Modell des 9a Absatz 3 Fernstraßengesetz machen können. Aber das ist im Moment noch nicht der Fall. Frage auch von Ihnen, 48 Absatz 2, neue Bedeutung Standortauswahlgesetz. Es ist durchaus anzunehmen, dass das Standortauswahlgesetz die Sicherungsmöglichkeit für das Endlager nicht vermindert hat. Ich drücke mich vorsichtig aus, aber das ist noch nicht so, dass man darauf bauen kann. Also das scheint mir, die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, aber mehr auch nicht. Also wenn man eine sichere Grundlage haben will, dann verfährt man anders. Und insofern also würde ich sagen, an den Zweifeln bei 48 Absatz 2 hat sich nichts Grundlegendes geändert. Nicht-Zulassungspflichtigkeit, ich beziehe mich auf das, was Frau Kallenburg gesagt hat, da ist in der Tat, wenn es sich um nicht bergrechtliche Vorhaben handelt, ein Loch. Das muss man also sehen und insoweit ist das auch dann etwas, was zurückbleibt hinter den Sicherungsanforderungen. Dann die Frage, wenn es 29 nicht gäbe mit der Sicherung, da beziehe ich mich auch auf das, was Frau Kallenburg gesagt hat. Ja, es spricht eine Menge dafür, nur wir haben keine Sicherheit. Wir haben keine Sicherheit und die Veränderungssperre schafft die Sicherheit. Insofern bin ich der Überzeugung, dass das jedenfalls der Weg ist, der hier dieses Risiko nicht läuft, dass das Ganze daneben geht. Danke.
Ja, gerne.
Ich hätte noch mal eine kurze Nachfrage, weil wir haben sie ja nicht mehr oft da. Subsumption unter 48.2 in Gorleben. Das ist meine Frage. Konkret die Fragestellung, was wäre, wenn wir keine Veränderungssperre hätten und der 48.2 ist, und da wollte ich Frau Rickels auch noch mal mit ins Gespräch holen, was wäre, wenn wir die Veränderungssperre in Gorleben nicht hätten? Hätten wir zu vergegenwärtigen, dass in Gorleben aktuell Tunnel gebaut werden? Hätten wir zu vergegenwärtigen, dass dort Hochhäuser gebaut werden, in denen Erdwärmegewinnung bis 99 Meter erfolgt? Hätten wir in Gorleben nicht die Situation, dass wir auf ein öffentliches Interesse stoßen, dass sich über eine, so jetzt kehre ich die Argumentation um, 30-jährige Debatte um Gorleben schon manifestiert hat und dass sich im Standortauswahlgesetz auch nochmal ein Niederschlag gefunden hat? Also wer würde aktuell an der Stelle der Bergbehörde in Hannover in der Situation des Bergbauvorhaben von Graf Bernstorff wird fortgesetzt, den 48.2 nicht zur Anwendung bringen?
Ja, Herr Professor Kühne, vielleicht auch nochmal auf meine Frage vorhin, was wäre, wenn es die Veränderungssperre oder die Verlängerung nicht gäbe? Ne? Das schließt ja konkret daran an und ja. Deswegen da vielleicht auch nochmal bitte eine konkrete Antwort drauf.
Ja, Das hängt dann von dem konkreten Fall ab, wenn der so gelagert ist, wie Sie sagen. Es spricht eine Menge dafür, dass dann auch die 48 Absatz 2 Lösung ergriffen würde. Nur ich würde mich nicht auf Einzelfallentscheidungen von Richtern verlassen. Das würde ich nicht tun.
Frau Rickelt.
Ja, auf Ihre Frage, Herr Gassner, Anwendbarkeit 48 Absatz 2 kann ich ganz klar antworten. Ich würde Minister Wenzel als der zuständigen Aufsicht über das Landesbergamt empfehlen, einen entsprechenden Abbauantrag abzulehnen auf der Grundlage des 48.2. Und ich bin relativ sicher, natürlich kann man mangels entgegenstehender Entscheidung nie oder konkreter Entscheidung nie sicher sein, aber ich bin relativ sicher, dass es eine gleichlautende Entscheidung geben würde des VG Lüneburg wie seinerzeit nach Erlass der Gorleben-Veränderungssperrenverordnung. Und der 48.2 würde ja auch greifen bei einem theoretischen Tunnelbau. Der 29.2 würde als entgegenstehender Belang ja auch greifen bei einem theoretischen Tunnelbau im Bereich Gorleben. Wenn Sie gestatten, Herr Vorsitzender, noch auf die Frage, könnte es eine Veränderungssperre geben, wenn es den 29.2 oder den 29 nicht gäbe? Ich meine nein, weil die Voraussetzungen für die Veränderungssperre sind in § 9g Atomgesetz geregelt. Und die liegen jedenfalls nach Inkrafttreten des Standortauswahlgesetzes meiner Meinung nach nicht mehr vor. Insbesondere nicht vor, weil der 29.2 ja gerade sagt, dass eine Erkundung in Gorleben nicht mehr stattzufinden hat. Also kann ich auch eine Erkundung nicht mehr sichern. Und was die Sicherung von Planung der zweiten Alternative in § 9g angeht, hat die Rechtsprechung sehr strenge Anforderungen an die Konkretisierung der Planung aufgestellt als Voraussetzung für den Erlass einer Veränderungssperre. Und die liegen vor dem Hintergrund Standortauswahlgesetz in Bezug auf den Standort Gorleben gerade nicht vor, so dass ich den Fall, den Sie angesprochen haben, dass wir vielleicht am Ende keine Veränderungssperre haben, weil sie materiell nicht zulässig ist, für durchaus wahrscheinlich halte.
Ja, vielen Dank, Frau Rickels, nochmal für die Klarstellung. Ich habe auf meiner Liste jetzt Herrn Fischer.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Aufklärung heute durch die Experten. Mir als Nichtjurist hat das sehr geholfen, weil für mich viel mehr Klarheit entstanden ist, über was wir eigentlich reden. Ich habe festgestellt, dass wir eine relativ einheitliche Meinung haben, dass es ein Instrument gibt, was den höchsten Grad an Sicherheit für die Sicherung des Standortes hat, und das ist letztendlich die Veränderungssperre. Und da es gesetzlicher Auftrag ist, das höchste Maß an Sicherheit zu erzeugen, ist es für mich auch dann logisch, dass wir dieses verwenden und anwenden. Das ist für mich klar geworden. Sicherlich gibt es eine mögliche Diskussion über das Thema, was bedeutet weiße Landkarte. Da muss ich sagen, hat mir die Äußerung von Herrn Professor Kühne geholfen, dass die weiße Landkarte am Ende letztendlich genutzt wird, um in gleicher Weise für die Standorte Kriterien anzuwenden beim Auswahlprozess. Hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir vorab ein Sicherungsverfahren für die Standorte haben. So habe ich das jetzt verstanden und das ist für mich auch logisch. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Gelernt habe ich heute auch, dass es durchaus eine Reihe von Instrumenten gibt, mit denen man versuchen kann, potenzielle Standorte, die wir heute noch nicht konkretisieren können, zu sichern. Und das ist aus meiner Sicht erstmal sehr begrüßenswert. Und ich glaube, hier geht es darum, jetzt eine konkrete Aufgabenstellung auch nochmal vielleicht verstärkt aus der Kommission an das BMUB zu geben und zu sagen, dieses muss weiter konkretisiert werden und so schnell wie möglich letztendlich auch auf den Weg gebracht werden. Die Instrumente, die da genannt worden sind, ich nenne es mal so, eine quasi Automatisierung in dem Moment, wenn man eine Standortregion ausgewählt hat, auf welcher Basis auch immer, ob es bei den Kriterien ist oder wenn man konkret den Standort benennt, vermag ich momentan auch noch nicht zu sagen. Das war ja auch durchaus hier als Unsicherheit zu erkennen. Aber ich glaube, es gibt Wege, das haben wir hier heute gehört, und die sollte man jetzt konkretisieren. Damit ist für mich aus dieser Expertenanhörung eine klare Meinung, eine klare Positionierung möglich geworden. Herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Herr Fischer, für die Bewertung. Ich schaue mich jetzt mal um. Herr Jäger.
Ja, ich hätte noch eine Nachfrage, Frau Rickels, an Sie. Ja, Ihre Antwort auf die Frage von Herrn Gassner, ob 48.2 ein potenzielles Vorhaben in Gorleben ermöglicht oder nicht. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie sagen, nach Ihrer Einschätzung würde das, was Gassner angesprochen hat, dieses konkrete Vorhaben nicht durchführbar sein. Das würde sich ja auch treffen mit dem Konsens, so fühle ich ihn jedenfalls hier in dieser Runde, dass alles getan wird, alle potenziellen Standorte zu sichern. Dann müsste man eben an der Stelle jetzt zeitnah das dann auch so vornehmen. Wenn das aber das Ergebnis wäre, wie würde denn dann die Diskussion aussehen, dass in Gorleben jemand jetzt ein Vorhaben nicht realisieren kann und andere es möglicherweise noch tun können, obwohl oder weil die Standorte noch nicht so konkret sind? Stichwort Gleichbehandlung. Ich will darauf hinaus, dass diese Frage der Ungleichbehandlung wahrscheinlich unvermeidbar sein wird, jedenfalls was den Schritt der Sicherung im jetzigen Stadium angeht. Der wesentliche Punkt, und Herr Professor Kühne, so habe ich Sie verstanden, so interpretieren Sie auch das Stand AG, der wesentliche Punkt der Gleichbehandlung ist doch die Gleichbehandlung im Auswahlverfahren. Also insofern wird das unumgänglich sein, dass wir an der Stelle wahrscheinlich eine Nuance haben, bezogen auf die Sicherung, und diesen Punkt wahrscheinlich nicht wegbekommen. Der wesentliche Punkt, auch hier wieder weiße Landkarte, welche Möglichkeiten haben wir schnellstmöglich an der Stelle sozusagen möglichst gleich zu ziehen.
Ja, vielen Dank. Ich habe dann noch Herrn Wenzel und Herrn Steinkämper auf der Liste. Schau mich noch um, Herr Gassner.
Ja. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde zum einen gerne anknüpfend an diese Diskussion das Gespräch fortsetzen, Herr Hart, über die Frage der Sicherung der weißen Landkarte. Ich halte es für notwendig, dass wir das konkretisieren und dass wir auch der Kommission aufzeigen können, wie man das gesetzlich konkretisieren könnte. Ich halte es vor dem Hintergrund auch für sinnvoll, wenn noch nicht im Mai jetzt praktisch abschließend hier Fakten geschaffen werden, sondern ich sehe durchaus Anknüpfungspunkte, um hier ein Stück voranzukommen und das auch schriftlich weiter zu fixieren. Vor dem Hintergrund halte ich es auch für schwierig, am 20.04. schon eine abschließende Positionierung der Kommission zu erreichen. Hielt es aber auch für höchst problematisch, wenn der Bundesgesetzgeber, Bundestag und Bundesrat der Kommission hier in dieser Frage vorgreifen würden, zumal es diesen Zeitdruck im Moment nicht gibt. Ich gehe mit einem anderen Eindruck hier raus, Herr Fischer, als Sie. Ich glaube sehr wohl, dass die drei Hosenträger reichen und wir den vierten nicht brauchen. Und habe abschließend noch mal eine Frage. Frau Kreinbohm, ich wollte eben bei meiner Frage nicht abzielen auf das einzelne Fachplanungsrecht. Das kann ja durchaus Alternativen vorsehen. Aber im UVP-Gesetz, Frage nochmal, da sind wir uns doch einig, dass UVP-pflichtige Vorhaben nach § 14 oder auch nach der zugrunde liegenden UVP-Richtlinie zwingend eine Alternativenprüfung erfordern. Jedenfalls muss die im Umweltbericht dargelegt werden. Dazu hätte ich noch mal gerne Ihre Einschätzung.
Nicht das vielleicht direkt da. Können Sie direkt machen. Da sind wir uns nämlich mitnichten einig. Wobei ich jetzt nicht bei Paragraph 14 bin, ich bin nicht bei der strategischen Umweltprüfung, sondern ich war bei der wirklichen Umweltverträglichkeitsprüfung. Da sprachen Sie ja, nein, das UVPG und auch die UVP-Richtlinie fordert keine alternativen Prüfungen. In Paragraph 6, das ist, glaube ich, Absatz 3 Nummer 5 UVPG, ist geregelt, dass geprüfte Alternativen im Umweltbericht darzulegen sind, wenn der Vorhabenträger Alternativen geprüft hat, sind sie darzulegen. Das bedeutet nicht, dass diese Norm eine Verpflichtung zur Durchführung von alternativen Prüfungen beinhaltet. Da bewege ich mich diesmal in guter Gesellschaft übrigens auch des Bundesverwaltungsgerichts, dass die schon positiv genauso entschieden hat.
Das bezog sich jetzt nur auf die einfache UVP und nicht auf die strategische UVP.
Ja, Sie sprachen von der Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist die, ich sag mal, normale UVP.
Ich meine die ganze Richtlinie.
Bitte?
Die ganze Richtlinie. Und ich glaube, in Bezug auf das Standortauswahlgesetz prüfen wir ja auch die Vereinbarkeit mit EU-Recht und EU-Konformität. Ich meine, Sie hatten selber darauf hingewiesen, dass die Vereinbarkeit mit dem SUP-Recht hier geprüft werden müsste.
Also ich habe einige Probleme mit dem Europarecht und der Konformität dieses Gesetzes mit dem Europarecht. Das ist ganz klar, wobei sich das eher festmacht an Rechtsschutzfragen, nicht an der alternativen Prüfung. Was die strategische Umweltprüfung angeht, da müsste ich mir nochmal das Gesetz neu ansehen. Es sind ja im Standortauswahlgesetz, ich glaube, für beide Erkundungsvorgänge, also sowohl für die übertägige Erkundung als auch für die untertägige Erkundung, strategische Umweltprüfungen vorgesehen. Das ist ja, glaube ich, in Anlage 3, Ziffer 11, weiß nicht, 4 und 5 geändert worden. Da müsste ich reinschauen, was sich daraus ergibt. Für die eigentliche Umweltverträglichkeitsprüfung ergibt sich jedenfalls keine Änderung, was die alternativen Prüfungen angeht. Mir war nur vorhin daran gelegen, weil Sie alternativen Prüfungen ansprachen. Es klang mir so ein bisschen als alternativen Prüfung als Voraussetzung für Sicherungsinstrumentarien, also etwa eine Veränderungssperre, da möchte ich vorwarnen, weil ich glaube, dass alle ein Interesse daran haben, Sicherungsinstrumentarien ergreifen zu können, bevor die alternativen Prüfung, die ja eigentlich das ganze Standortauswahlverfahren ist, abgeschlossen ist. Ja, gut.
Das ging noch in eine andere Richtung.
Gut, dann ist die Frage ja erörtert. Herr Steinkämper.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also auch ich muss sagen, ich bin heute im Rahmen der Anhörung nicht dümmer geworden, sondern eher noch kundiger, als ich auf bescheidener Ebene ohnehin schon war. Ich meine, verstanden zu haben, dass unter dem Stichwort Notwendigkeit einer Veränderungssperre mit Blick auf die Situation in Gorleben doch hier von verschiedenen Sachverständigen gesagt worden ist, auch vom BMO, dass die Veränderungssperre die Sicherheit gibt, die rechtliche Sicherheit gebe, die für erforderlich gehalten werden, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des § 29 Stand AG, hier eine entsprechende Sicherheitsvorkehrung zu schaffen. Es wurde überlegt oder erwogen, dass es nicht auszuschließen sei, dass das gesetzliche Instrumentarium jetzt mal die Möglichkeit der Veränderungssperre nicht genutzt, im Ergebnis möglicherweise zu einer Standortsicherung führen könne, jetzt Bezug auf Görleben, aber eben möglicherweise unter dem Gesichtspunkt, es gibt keine hinreichend verlässliche Rechtsprechung zu diesen Aspekten. Was mir auch deutlich geworden ist, ist, dass unter dem Stichwort, ich nenne das jetzt mal weiße Landkarte oder Stichwort Gleichbehandlung, von allen, die sich hier geäußert haben, ein wesentlicher Handlungsbedarf gesehen wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich würde mich dieser Auffassung ausdrücklich anschließen, ein wesentlicher Handlungsbedarf, der nicht zu einem gegebenen Zeitpunkt zu erfüllen ist, sondern der unverzüglich aus meiner Sicht jetzt in Angriff zu nehmen ist. Warum? Auch das wurde hier insbesondere auch von Frau Rickels aus dem Gesichtspunkt des Landes Niedersachsen, aber ich denke, das ist ein Gesichtspunkt, der allgemein selbstverständlich gelten sollte, deutlich gemacht. Warum?
Es geht schlicht darum, die weiße Landkarte rechtlich sicher weiß zu halten und nicht mit grünen oder schwarzen Flecken oder gelben Flecken zu versehen unter dem Gesichtspunkt vorauseilende Handlungstätigkeiten von interessierter Seite zu einem Zeitpunkt, in dem man möglicherweise spekulativ mit dem Gedanken spielt, ach, ein möglicher potenzieller Standort könnte ja in dem Gebiet liegen, für das ich als Land oder wie auch immer oder Region Verantwortung trage. Dieser Aspekt, muss ich sagen, der liegt sowas von auf der Hand, auch für mich, dass ich mich frage oder mir sage, es ist des Schweißes der edlen Wert, nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern unverzüglich diese Frage anzugehen und diese Frage im Sinne von Erarbeitung von Antworten. Und die Antwort ist, ich glaube, da kann man jetzt schon sagen, die Antwort wird eine gesetzliche Regelung sein. Eine gesetzliche Regelung, die das bestmöglich erfasst. Und jetzt kann man sagen, naja gut, das kann man nicht regeln, möglicherweise. Ich bin immer sehr skeptisch gewesen über viele Jahre, wenn mir jemand sagt, das geht nicht. Dann frage ich ihn erstmal, warum? Und bohre dann nach. Und nicht selten ist mir dann klar geworden, das war eine Meinung, die schon berechtigt war aus der jeweiligen aktuellen Sichtweise, die aber sich dann bei weiterer Prüfung als modifiziert herausgestellt hat. Und manches geht dann auf einmal doch, was nicht zu gehen scheint. Und da komme ich zum nächsten Punkt in dem Zusammenhang. Es ist ja über den Paragraphen 48 Absatz 2, das Bergrecht und andere Instrumente, hier ausführlich berichtet worden. Ich kann das alles nachvollziehen, was da, oder das meiste nachvollziehen, was hier dargelegt wurde, auch unter dem Gesichtspunkt konkrete Vorhaben, konkreter Vorhabensbezug, siehe Fernstraßengesetz, Frage, reichen schon die Alternativen, die im Grunde in der ersten Stufe aufgrund unserer Tätigkeit hier in der Kommission dann durch den Bundestag per Gesetz festgelegt worden sind. Da gibt es einen Aspekt, von dem ich meine, dass er durchaus modifizierendes Gewicht haben könnte. Es fällt mir schwer, mir eine vergleichbare Situation vorzustellen, tatsächlicher Art in Deutschland, die vergleichbar ist also mit der Situation der Auswahl und der Vorbereitung der Suche nach einem zentralen, einmaligen Endlager für hochaktive Abfälle auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. So einen vergleichbaren Fall, aus meiner Sicht, ich kenne keinen, ich behaupte mal, so einen vergleichbaren Fall gibt es nicht. Und weil es den nicht gibt, meine ich, ist es notwendig, aber insbesondere weil es den nicht gibt, ist es notwendig, wirklich alle rechtliche, in Anführungsstrichen, Fantasie spielen zu lassen oder Instrumente zu durchdenken, die mit Blick auf eine Standortsicherung und eine Gleichbehandlung in Anführungsstrichen wohlgemerkt, hier in Betracht kommen, in Erwägung zu ziehen und dann auch aktiv zu nutzen. Und in diesem Zusammenhang, aus meiner Sicht jedenfalls, ein Appell oder eine Bitte nochmal an die Bundesregierung herangetragen, diese Aspekte zu würdigen, die Expertenanhörung ausdrücklich in Bezug zu nehmen, auch mit Blick auf die Dringlichkeit und dieser Aufgabe. Ich glaube, das ist ja von allen hier gesagt worden, dass das schwierig ist, im Einzelnen da eine solche Regelung zu finden. Das weiß ich als Jurist auch, der 35 Jahre Gesetze gemacht, aber ich halte es nicht für unmöglich. Also, die Aufgabe ist notwendig. Ich finde, sie muss schnellstmöglich angegangen werden. Und das wäre mein Fazit oder ein Fazit, welches ich für mich persönlich aus dieser Anhörung nehmen würde. Und dieses Fazit im Sinne von Handlungsbedarf richtet sich im Ergebnis auf unverzüglichen Handlungsbedarf an die Bundesregierung.
Ja, vielen Dank. Es ist ein sicher wichtiger Punkt gleich für die Zusammenfassung. Und mein Vorschlag wäre auch, dass wir das so mit aufnehmen. Herr Gassner.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne das, was Herr Steinkämper am Ende formuliert hat, nicht nur als eine Aufgabe des BMUB ansehen, sondern auch ein Stück weit auch noch als eine Aufgabe der Arbeitsgruppe. Wir müssen dann mal überlegen, ja, wie man das machen kann. Weil Sie haben jetzt tatsächlich mit der Frage Festlegung der Kriterien nach 4 Absatz 5 noch mal eine Stufe vor die Stufe gesetzt, die ich hatte. Also ich habe von hinten gesagt, obertägige Standorte, Konsens. Und jetzt ist die Frage, reicht dann die günstigen Gebiete? Reicht es schon, wenn die ungünstigen Gebiete? Wie weit haben wir denn räumliche Einschränkungen? Und wie weit würden die Kriterien reichen? Und das hatten Sie verbunden mit dem Wort spekulativ. Ja, weil Kriterien sind natürlich zunächst noch keine Anwendung der Kriterien. Aber damit haben Sie die Frage noch mal eröffnet, die wir tatsächlich angehen sollten, dass wir eine Verfeinerung aus unserer Anhörung heute hinbekommen, dass wir uns nicht mehr über das grundsätzliche Frage ausgeweiteter Sicherungsinstrumente unterhalten, sondern tatsächlich auf die Frage, was ist möglich im Rahmen des 13.3 und vorgelagert. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen, dass wir das so ausgearbeitet haben. Das Zweite ist, wir werden sicherlich die weitere politische Bewertung auch der Vorgänge um die Veränderungssperre am Montag intensiver machen. Was wir hier im Rahmen einer eher rechtlich geprägten Diskussion noch machen können, ist natürlich die Frage, da erlaube ich mir jetzt ein kleines Sprachspiel, ob innerhalb des 29. die Formulierung unter Nutzung aller rechtlichen Erfordernisse offen zu halten, ob dieses bestmöglich heißt, um die Überleitung zum Nachmittag zu suchen, oder ob der Schwerpunkt nicht auf Erfordernissen liegt. Und die politische Bewertung am Montag wird natürlich stärker dahin gehen, Erfordernis müssen wir überziehen, müssen wir einen großen Kreis, der politisch an der Stelle unterschiedlich aufgestellt ist, auf das höchste Sicherheitsmaß zwingen, was nur dadurch gelingt, dass die Kommission bezüglich der konkreten Entscheidung nicht angerufen wird, weil die Bundesregierung den entsprechenden Verordnungsentwurf dem Bundesrat zugewiesen hat. Wir sind also nicht in der Situation, dass wir aktuell politisch eingreifen könnten, indem wir nach einer konsensualen Lösung suchen. Und im Rahmen einer konsensualen Lösung könnte ich mir vorstellen, dass man die aller rechtlichen Erfordernisse auch so liest, dass man den 48 Absatz 2 für ausreichend erachtet. Wir werden zu keinem Konsens kommen, wenn wir die Frage aufwerfen, ob die bestmögliche Sicherung nicht in der Veränderungssperre liegt, weil die Antwort ist gegeben. Das hat die Expertenanhörung heute erbracht. Wenn ich nach der bestmöglichen Lösung suche, dann ist natürlich ein Verbot immer klar. Dann muss ich keine Norm anwenden, die eine Subsumption und ein Ermessen eröffnet. Also da brauchen wir uns in dem Sinne nicht drüber unterhalten. Das behaupte ich, können wir jetzt auch als Konsens festhalten. Nur ist es politisch klug, weil das eine Positionierung sehr stark nach vorne bringt. Und deshalb werbe ich dafür, dass man sich bis Montag auch nochmal überlegt, ob ein 48.2 oder die Formulierung von Minister Wenzel aufgegriffen, ob drei Hosenträger nicht ausreichend sind, im Sinne der Bedeutung der Veränderungssperre für Gorleben als Öl ins Feuer zu schütten.
Ja, vielen Dank, Herr Gassner. Ich schaue mal rum. Dann würde ich jetzt mal versuchen, mit Blick auf die Aufgabe, die vor uns liegt, bis Montag denke ich, weiter Sachen auf den Weg zu bringen. Mein Vorschlag ist, dass wir versuchen, Herr Steinkämper und ich, gemeinsam mit der Geschäftsstelle möglichst schnell eine Erstauswertung des heutigen Tages zu versuchen mit zentralen Eckpunkten, die sich aus dem Gespräch ergeben haben. Herr Gassner hat ja gerade auch noch mal der Steinkämper zentrale Eckpunkte festgehalten. Dass wir dann, ich sag mal, Bezug nehmen auf die heutige Expertinnenanhörung als AG2 und dass wir dann sozusagen der Kommission versuchen, aus der heutigen Sitzung heraus Vorschläge für die Erarbeitung eines Beschlussvorschlages zu machen. Ich denke, mehr können wir nicht tun. Das werden die Vorsitzenden dann der Kommission machen müssen und ich denke, dann ja auch die Diskussion in der Kommission ergeben. Aber für mich bleiben dann die Punkte, die mehrfach jetzt eben auch schon angesprochen sind und ich will sie gerne nochmal wiederholen. Ich denke, an einer Stelle muss angesprochen werden, die Rolle, die Aufgabe der Kommission in der aktuellen Diskussion. Ich denke, das Kabinett hat es beschlossen, es ist an den Bundesrat weitergeleitet worden, es steht im Mai an. Und ich denke, die Kommission muss sich zu diesem Vorgehen auch äußern und Stellung beziehen. Also zur aktuellen Situation, in der wir uns befinden, müssen wir eine Aussage vorbereiten. Dann denke ich, das zentrale inhaltliche Element wird aber sein, Thema weiße Landkarte, Gleichbehandlung und Weiterentwicklung der jetzigen gesetzlichen Bestimmungen. Und ich denke, das hat Herr Steinkämper sehr gut zusammengefasst, in der Richtung, dass wir daraufhin sozusagen es der Kommission vorschlagen würden, dass die Kommission es als notwendig erachten soll, ich sage jetzt mal unverzüglich, ne, eine gesetzliche Regelung zu erlassen, die mit Blick auf die Standorterkundung eine Gleichbehandlung mit anderen potenziellen Standorten bewirkt. Also das ist, glaube ich, der zentrale Punkt unserer heutigen Diskussion, den wir dann auch noch mal an die Kommission geben, dieses entsprechend zu beschließen und dann eben an die Bundesregierung die Bitte zu richten, hier schnellstmöglich aktiv zu werden. Ich denke, was als Aufgabe, und das ist vielleicht auch gleich noch für heute Nachmittag ein wichtiges Diskussionsfeld bleibt, ist die Frage, wie kommen wir schnellstmöglich jetzt zu einer Konkretisierung, zum Beispiel von Kriterien, von Standortregionen, von Standorten, die uns dann eben tatsächlich in die Lage versetzen, hier dann für wirklich alle gleiche Rahmenbedingungen zu haben und dem Auftrag tatsächlich gerecht zu werden, nämlich eine bestmögliche Lagermöglichkeit für Atommüll in Deutschland zu schaffen. Also ich denke, das ist die weitergehende Aufgabe, an diesen Kriterien zu arbeiten, diese auf den Weg zu bringen. Und im Kern heißt es natürlich dann, den 13.3 gegebenenfalls weiterzuentwickeln und zu evaluieren. Das ist dann auch die Aufgabe der AG2. Da werden wir dranbleiben, denke ich mal. Das wird auch als Aufgabe uns erhalten bleiben. Und insofern wäre jetzt der Vorschlag, wir versuchen das mal in diesen Kernpunkten heute hier zusammenzufassen, das mit der Geschäftsstelle zu erarbeiten und dann Frau Heinesser und Herrn Müller an die Hand zu geben, dass die daraus eine Vorlage für Montag erstellen. Denn ich glaube, eine Diskussion dieses Themas in der Kommission macht nur Sinn, wenn es eine gewisse Vorlage gibt. Also da können wir nicht mit 30 Leuten offen reingehen. Ich glaube, da kann wenig bei rauskommen.
So ergebnisoffen dann auch wieder nicht.
Und wir würden versuchen, aus der heutigen Anhörung diese Punkte mitzunehmen. Ich gucke mal so in die Runde. Herr Jäger, eine Ergänzung?
Ja, zum Verfahren. Also ich würde das sehr begrüßen, dass wir die Erkenntnisse und Informationen der heutigen Debatte in die Kommission mit einbringen, auf dem Weg, den Sie besprochen haben. Die Bitte wäre, wenn Sie es den Vorsitzenden übermitteln, parallel in diesem Kreis dann zur Verfügung zu stellen, sodass wir sozusagen dann im Vorlauf der Montagssitzung das sehen können. Was ich nicht ganz verstanden habe, Herr Brunsmeier, das ist der letzte Punkt, das Kriterienthema, wie das damit zusammenhängt, wenn man es allgemein formulierend, dann verstehe ich sehr wohl, dass diese Problematik der temporären Ungleichbehandlung bei der Sicherung auch dafür spricht, ein sehr effizientes, zügiges Verfahren auf den Weg zu bringen. Das schließt die Kommission ein und das schließt insbesondere das Auswahlverfahren mit ein. Aber ansonsten einverstanden.
Noch mal eine Ergänzung von Herrn Steinkämper dazu.
Ja, da ich schon eine halbe Stunde vor der Sitzung hier eingetroffen bin, weil die Ausweisausteilung schneller ging, habe ich die Zeit genutzt, mir zu überlegen, was könnten denn Elemente für einen Beschluss sein, den die Kommission für die nächste Woche, so sie denn das beschließen wollte, ins Auge fasst. Und das erste Element wäre, dass die Arbeitsgruppe der EK heute, also am 13.14., ein Expertengespräch unter Einbeziehung von BMUB und BMW durchgeführt hat. Das zweite Element wäre auf dieser Grundlage, wie gesagt, eine Gedankenskizze, einfach so, damit Sie eine Vorstellung haben, in welche Richtung das gehen könnte. Auf dieser Grundlage schlägt die AG2 der Endlagerkommission folgenden Beschluss vor. Wie gesagt, nur Elemente. Ne? Die Endlagerkommission hält es für notwendig, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt eine gesetzliche Regelung zu erlassen, die mit Blick auf die Standortsicherung eine Gleichbehandlung des Standortes Gorleben mit anderen potenziellen Standorten bewirkt. Die Endlagerkommission bittet das BMUB und das BMW, eine solche Regelung möglichst zügig in Abstimmung mit der Endlagerkommission, gemeint ist insbesondere diese Arbeitsgruppe, zu erarbeiten. Das wäre ein, auch nach der Diskussion, für mich nach wie vor ein zentrales Element für eine Meinungsbildung innerhalb oder wie auch immer innerhalb der Kommission für die nächste Woche.
Herr Gassner.
Ja, ich, weil Sie ja jetzt nur Fragmente geäußert haben, möchte ich dann zu den Fragmenten sagen, dass ich gerne andere Punkte, die jetzt hier angesprochen worden sind, im Beschlussvorschlag auch aufgehoben wissen wollte. Das wäre natürlich die Frage der Positionierung zur dem Erfordernis einer Veränderungssperre. Da geht es dann um die Auslegung des 29 und auch die Frage, ob wir den 29 zukünftig in dieser Form brauchen. Und die politische Konsenssuche, dass die klare Mehrheit innerhalb der Kommission die Position vertreten dürfte, das sage ich jetzt mal sehr vorsichtig, weil da noch nie drüber abgestimmt wurde, dass es ein vorzeitiges Ausschalten von Gorleben nicht gibt. Insoweit, glaube ich, gibt es einen Konsens. Aber die Frage ist, wie weit man den, quasi über den, die Gorleben-Sache, diesen Konsens, der da lebt, überstrapazieren muss. Also deshalb finde ich das eine ganz wichtige Frage, ob man den Konsens, der da gefunden ist, weiterhin aufrechterhält und aber möglicherweise eben nicht das Instrument der Veränderungssperre braucht. Und das Zweite ist nochmal jetzt etwas filigran, weil mir da jetzt relativ viel Wert drauf gelegt habe, Differenzierung auch reinzubringen. Der Auftrag einer Sicherung von Standorten ist für mich schon gegessen, wenn ich das so salopp sagen darf. Es geht jetzt um die Frage, also in Ihrer Formulierung war jetzt Sicherung von Standorten, bei mir geht es jetzt schon darum, ein Verhältnis zu finden aus der juristischen Betrachtung dieser Anhörung und dem Spannungsbogen zwischen schnellstmöglich eine Gesetzesregelung vorzulegen und Standorten. Der jetzige Stand, den wir hätten, wäre der, die schnellstmögliche Regelung wäre die, dass die Kommission dann dem Bundesgesetzgeber vorschlägt, dass sofern es die Standortentscheidungen zu obertägigen Standorten gibt, Elemente von Veränderungssperre in Bezug genommen werden. Das ist jetzt schon Konsens. Da brauchen wir jetzt aber auch nicht schnellstmöglich etwas gesetzlich, weil das lässt ja gerade einen Zeitraum, in dem A, 4, 5 Anwendung findet, B, die Negativkartierung durchgeführt, C, die Positivkartierung vorgelegt wird und dann D, die Vorschläge zur obertäglichen Erkundung kommen. Also da bitte ich jetzt nochmal, dann das in dem Sinne mit aufzunehmen, dass der Auftrag auch realistisch sein muss im Sinne dessen, was wir hier diskutiert haben. Heißt schnellstmöglich jetzt im Vorgriff auf die Novellierung des Standortauswahlgesetzes, was wiederum bedeuten würde, dass ein schnellstmöglich eine Alternativensuche eröffnen würde, die noch vor der Festlegung der Kriterien nach § 4 Absatz 5 läge. Oder sollte es eingebaut werden in den Kanon unserer Verbesserungsvorschläge zum Standortauswahlgesetz, wie ich mir es momentan vorstelle und wo ich aber gerne noch daran arbeiten würde, dass wir nicht warten müssen, bis wir bei den obertäglichen Standorten sind. Das ist aber eine große Herausforderung, weil die Sachverständigen hier richtigerweise darauf hingewiesen haben, kann so ein Instrumentarium in eine Veränderungssperre greifen, wenn wir noch keine Parzellenschärfe haben. Das ist eine klare juristische Fragestellung, der wir weiter nachgehen müssen. Und deshalb wäre in dem Spannungspunkt, den Sie jetzt aufgemacht haben, ein Teil unserer Diskussion noch nicht aufgenommen.
Das war, Herr Steinkämper, noch mal ergänzen. Ja.
Nur ein Satz noch mal zur Klarstellung. Ich habe in dem, was ich vorgetragen habe, kam das Wort schnellstmöglich nicht vor, sondern die Formulierung war zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. Und was damit intendiert war, die Prüfung, welches könnte der möglichst frühe Zeitpunkt sein? Und da hatte ich ja in meiner vorgehenden Bemerkung auf das Stichwort Kriterienfestlegung hingewiesen, also insinuiert, dass dieser Zeitpunkt, dieser möglichst frühe Zeitpunkt unter dem Gesichtspunkt der Standortsicherung, potenzieller Standortsicherung, auch durchaus vor noch der Situation des § 13 liegen könnte, Stand AG liegen könnte. Deshalb hatte ich das jetzt in meiner Formulierung bewusst so allgemein formuliert, dass es auch diese Möglichkeit, insbesondere diese Möglichkeit mit abdeckt.
Gut, auf jeden Fall nochmal danke für den Hinweis, Herr Gassner. Ich würde sagen, an der Stelle sagen wir jetzt zu, wie Herr Jäger das angeregt hat, dass wir Ihnen, sobald wir mit der Geschäftsstelle eine möglichst in der Zeit machbare Zusammenfassung haben, Ihnen die auch zukommen lassen als Vorbereitung für Montag. Ansonsten wird es ja dann sicherlich auch Montag noch mal intensiv in der Kommission diskutiert werden. Ja, ich schaue in die Runde, würde gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei den Expertinnen ganz, ganz herzlich bedanken zu wollen, dass sie uns heute zur Verfügung standen für ihre Beiträge. Auch die werden auf jeden Fall ja in die weitere Diskussion hier mit eingehen. Vielen Dank fürs Kommen. Sie sind herzlich eingeladen, an unserer interessanten Sitzung weiter teilzunehmen. Aber Sie haben sicherlich oder möglicherweise auch andere Termine. Auch dann hätten wir Verständnis, wenn Sie uns verlassen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt 5 Minuten Pause, damit Sie gegebenenfalls in Ruhe aufbrechen können. Und wir sehen uns um 11:40 hier wieder, dass wir einmal kurz lüften und uns einmal kurz die Beine vertreten. Okay. So, damit würden wir wieder in die Sitzung einsteigen und wir kämen zum Top 4, Thema Behördenstruktur. Ich denke, da müssen wir erstmal noch mal ein bisschen klarstellen. Es gibt bisher nur das Übersendungsschreiben und eine Antwort aus dem Bundesministerium der Frau Hendricks, nämlich in Form einer E-Mail, wo der Eingang bestätigt wird und Herr Mark der Geschäftsstelle mitteilt, dass das Interesse besteht, nach Ostern bzw. Anfang Mai das Gesprächsangebot gern aufzugreifen, was Frau Hein-Esser und Herr Müller an die Ministerin ja rausgeschickt hatten, das nach Ostern bzw. dann Anfang Mai aufzugreifen. Insofern gibt es kein formales oder jetzt kopierbares. Aber es ist
immerhin der Leiter des Leitungsstabes.
Es ist der Leiter des Leitungsstabes, der sich daraufhin zurückgemeldet hat. Das vielleicht als Information von mir vorab. Insofern würde ich jetzt sagen, zu dem Tagesordnungspunkt ist es ja zunächst mal nochmal ein Rückblick, was die Arbeit der AG 2 hier betrifft. Wir haben ja das Thema Behördenstruktur sozusagen vorbereitet, haben es in die Kommission eingebracht und es ist von der Kommission im Konsens verabschiedet worden und ans Ministerium weitergeleitet worden. Insofern ist das vielleicht auch mal der Moment, zurückzublicken, ob das zweckmäßig war, ob das die richtige Vorgehensweise war und ob es zu dem Ergebnis jetzt hier in der AG 2 noch Aussprachebedarf gibt oder ob wir das jetzt einfach als erstes relativ abgehaktes Thema zur Kenntnis nehmen beziehungsweise vielleicht nochmal darüber verständigen, wie wir dann in geeigneter Form in Zukunft mit dem Thema weiter umgehen, wenn jetzt erste Ergebnisse dann auch aus dem Ministerium kommen, wie der Beschluss der Kommission dann dort auch in konkretes Handeln umgesetzt wird. Also eher so ein bisschen Bericht und der Blick nach vorne, wie wir damit umgehen können oder wollen. Herr Gassner.
Ich war jetzt möglicherweise, vielen Dank, möglicherweise im Moment unaufmerksam. Kennen wir das Schreiben der Vorsitzenden, mit dem Sie es übersandt haben? Ist das ein reines, das kennen wir, also ich nicht, aber... Hat das einen Inhalt oder ist das jetzt nur sehr förmlich? Okay, das ist also mehr oder weniger nur ein Übersendungsschreiben. Okay,
das ist ganz kurz, sehr geehrte Frau Bundesministerin, beiliegend erhalten Sie einen von der Kommission in ihrer 10. Sitzung am 2. März 2015 im Konsens verabschiedeten Beschluss zur Frage der Behördenstruktur zugeleitet. Gerne sind wir natürlich bereit, Ihnen den Vorschlag zu erläutern und Ihnen auch eine Übersicht über den Stand unserer Arbeit zu geben. Das ist das kurze, prägnante Schreiben.
Ganz herzlichen Dank. Die zweite Frage ist, ist auch unser Beschluss mit übermittelt worden? Okay, also weil da war ja nochmal die Bitte, dass wir in die weitere Diskussion mit einbezogen sind. Und das dritte ist, bitte lassen Sie diese Frage nicht mit mir verschweißen, aber es ist auch die Überlegung angestellt worden, zu dieser Sache noch nachlaufend eine Art von Beteiligung zu machen. Und vielleicht könnten wir das mit aufnehmen, ich will dem jetzt noch nicht vorgreifen, in diese Auftaktveranstaltung, der Name ja nicht Auftakt sein soll, weil es ein bisschen spät für einen Auftakt kommt, Arbeitstitel erste Beteiligungsveranstaltung. Dazu gibt es noch keine abschließenden Programmvorstellungen. Deshalb soll mein Beitrag jetzt auch nicht dazu führen, dass man das dahin delegiert und damit ist erledigt. Aber das könnte vielleicht eine Station sein. Wenn Ihnen noch andere Stationen einfallen, würde ich dafür werben, weil es natürlich ein leichteres ist, der Kommission Anführungszeichen wiederum vorzuhalten, sie würde die Beteiligung nicht betreiben. Und gerade wenn wir so relativ rasch zu einem inhaltlichen Ergebnis gekommen sind, wäre es gut, wenn wir da uns nicht eine völlige Blöße geben würden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde den Vorsitzenden das gerne nochmal mitgeben und nehme es aber selber auch mit. Wir sollten damit umgehen, dass wir in irgendeiner Weise auch dieses Papier noch in eine Form bringen, die zumindest ansatzweise der Beteiligung der breiteren Öffentlichkeit auch gerecht wird. Das haben wir so beschlossen. Das ist auch sinnvoll, dass wir es so beschlossen haben. Jetzt müssen wir es umsetzen.
Ja, ich denke, das ist kein Problem, dass wir das zur Verfügung stellen. Und auch einer angemessenen, Herrn Voges sehe ich jetzt gerade nicht, einer angemessenen Präsentationsform da auch zuführen. Da möge dann Herr Voges sich vielleicht Gedanken zu machen, wie das gemanagt werden kann. Und dann denke ich, ist es auch kein Problem, wenn da die Möglichkeit eröffnet wird, dazu entsprechend Stellungnahme oder Beiträge zu liefern, wie das von der allgemeinen Öffentlichkeit gesehen wird. Ja?
Ich interpretiere Sie und ergänze, es wäre dann der Vorschlag, dass wir das als einen Teil dieses Internetforums auch mit aufnehmen und dazu einladen, auch im Rahmen des Internetforums dazu Stellung zu nehmen. Das wäre auch ein Stück weit ein Testlauf zu einem Modul aus unserer Arbeit, wie das aufgenommen würde. Das fände ich sehr gut, ja.
Also ich sage das jetzt mal so, wir von der AG 2 sind gern bereit, ne, dass das über die AG 1 einer umfassenden und wie auch immer gearteten Öffentlichkeitsbeteiligung zugeführt wird.
Perfekt formuliert.
Das Papier ist öffentlich, es liegt vor und Sie dürfen da gerne mitarbeiten.
Die AG 1 delegiert es dann gerne an Herrn Voges, wenn er wieder da ist.
Zum Thema Behördenstruktur noch, Diskussionsbedarf, Rückblickbedarf. Das sehe ich nicht. Dann würde ich damit den Tagesordnungspunkt 4 abschließen und käme zum Tagesordnungspunkt 5, Grobgliederung Kommissionsbericht. Ihnen allen ist dieses Papier, denke ich, zugegangen und bekannt. Hinweisen möchte ich auch noch mal auf das Schreiben des Ministers Untersteller dazu. Ich denke, dass er auch noch mal eine wichtige Einschätzung zu diesem Papier ist. Und wir von der AG 2 natürlich im Besonderen, was den Punkt 6 betrifft, gefordert sind. Und wir wollten heute die Gelegenheit nutzen, Ihre Hinweise, Ihre Anforderungen, Ihre Vorschläge frühzeitig aufzugreifen, ob, wie und in welcher Form wir hier jetzt besonders aktiv werden können, sollen, müssen. Es ist jetzt erstmal eine nüchterne Überschriftenstruktur vorhanden. Ich denke mal, zu den ersten Unterpunkten gibt es ja auch bestehende Ergebnisse. Wir haben das Stand AG einer umfassenden Analyse unterzogen. Das Ergebnis der Anhörung vom 3. November 2014 liegt ja vor. Also ich denke mal, so kann man sich das vorstellen, dass dort dann diese Überschriften entsprechend ergänzt werden. Das Gleiche gilt für die Behördenstruktur. Und was Bergrecht und Rechtsschutz betrifft, da sind wir ja jetzt noch auf dem Weg. Auch dort wird es dann entsprechende Papiere geben. Aber konkrete Frage wäre jetzt erstmal, ob es aus der Sicht von Mitgliedern der AG 2 zu dieser Grobgliederung noch weitere Hinweise, Überschriftnotwendigkeiten oder Punkte gibt, die dort mit aufgenommen werden sollen. Herr Gassner.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe es sehr positiv in Erinnerung, dass wir bei unserer gemeinsamen Sitzung von AG 1 und AG 2 nicht vertieft die Arbeitsteilung dahingehend diskutiert haben, dass es mal anklang, dass alles, was am Standortauswahlgesetz evaluiert werden soll, Gegenstand der Arbeitsgruppe 2 ist. In dieser Gliederung könnte der Anschein wieder erweckt werden. Weniger diplomatisch ausgedrückt, wenn die AG 1 Vorstellungen hat, wie die Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Gesetz anders geregelt werden sollte, dann würde sie sich auch gerne in die Kommission mit entsprechenden Vorschlägen bewegen und die Vorschläge zur Änderung des Standortauswahlgesetzes in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht durch die Redaktion der AG 2 zu geben. Das halte ich für nicht so sinnvoll. Und wenn das über die Gliederung jetzt ein bisschen wachgerufen ist, dann erlauben Sie mir diesen Hinweis. Ich sehe jetzt kein Bedürfnis, das vertieft zu diskutieren, es sei denn, wir müssten jetzt an der Stelle tatsächlich in eine Auseinandersetzung treten. Ich würde nur gerne dann den Punkt, also es ist eine 70-Punkte-Gliederung und die Frage der Änderung des Gesetzes ist ein einzelner Punkt, der dann bei der AG 2 angesiedelt ist. Ich hatte schon mehrfach das gesagt, immer auch sehr vorsichtig, und als die Gliederung in der Kommission vorgestellt wurde, hatte ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass jede AG auch ihre Gesetzesänderungsvorstellungen hat. Das ist jetzt in irgendeinem Protokollberg natürlich verschwunden. Ich sage das jetzt heute auch nochmal. Ich glaube, dass die Gliederung in einer weiteren Ausdifferenzierung bei jeder AG auch Vorschläge zur Änderung des Gesetzes haben sollte, sodass ich der AG 2 die wesentliche Aufgabe zuspreche, natürlich die vielen notwendigen Baustellen, wie jetzt beispielsweise den Paragraph 29, den wir heute besprochen haben, der weder in der einen noch in der anderen, also weder in der 1 noch in der 3 aufgehoben ist, aber das originäre Aufgabenfeld der Öffentlichkeitsbeteiligung oder möglicherweise, was sich heute angeklungen ist und wir in der AG 1 schon andiskutieren, eine vielleicht etwas umstrukturierte Fassung des 13 mit Blick auch auf eine Kooperation mit der AG 3. Da würde ich jetzt sehen, also wenn die AG 1 und die AG 3, oder ich sage es mal umgekehrt, die AG 3 und die AG 1 sich darauf verständigen sollten, dass der Schritt von den Standortregionen zu den Vorschlägen für die übertägliche Standortauswahl vielleicht zu schnell ist momentan, in einem Absatz nur durch ein Und verbunden, dann laden wir natürlich, sage ich jetzt aus meinem Verständnis der AG 1, gerne die AG 2 ein, das auch noch mit zu diskutieren. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir da ein Stück weit die thematischen Zuordnungen auch halten würden. Und deshalb wäre jetzt der konstruktive Vorschlag, bitte lassen Sie uns eine Formulierung für die Gliederung jeweils vorsehen, die Vorstellungen zu Gesetzesänderungen den AGen zuschreibt. Und das heißt natürlich, dass die AG 1 nur Vorschläge machen würde zur Öffentlichkeitsbeteiligung und alles, was durch die AG 1 und die AG 3 nicht abgedeckt ist, natürlich in der AG 2 zu erfolgen hat.
Entschuldigung. Herr Jäger.
Herr Gasser, ich würde gerne Ihren Beitrag fortsetzen und auch dazu vielleicht einen Vorschlag machen, wie wir damit umgehen. Aber bevor ich das tue, vielleicht auch nochmal die Zuschrift von Herrn Untersteller würdigen, die ich sehr gut empfinde, gerade mit Blick auf die Arbeit hier, diese Arbeitsgruppe. Ich habe ihn so verstanden, dass er sehr stark nochmal auf die Zielgruppe des Berichtes auch hinweist. Wer wird denn den Bericht primär am Ende umsetzen müssen, bewerten müssen? Und da geht es mit Sicherheit primär in Richtung Bundestag und Bundesrat. Das bedeutet wiederum, dass gerade die Punkte Änderungen des Stand-AG von besonderer Relevanz sind. Denn das setzt ja auf dem, was vorlaufend im Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebracht worden ist. Also würde vehement dafür plädieren, im Sinne von Herrn Minister Untersteller, das sehr kompakt zu halten und zu fokussieren auf diese Punkte und möglichst dann auch zu entschlacken. Was die Arbeitsgruppe 2 angeht, in dem Sinne würde ich es auch für sehr gut halten, wenn das Kapitel 6 sozusagen in der Schirmherrschaft von Arbeitsgruppe 2 läuft. Das bedeutet nicht, dass wir alle Einzelpunkte dort auch redaktionell bearbeiten, sondern im Sinne Ihrer Anregung, Herr Gassner, wenn wir die Unterpunkte so gliedern, dass die übrigen Arbeitsgruppen sich dort wiederfinden und dann das Verständnis haben, dass die Arbeitsgruppen dann die jeweiligen Punkte dann auch liefern, zum Beispiel Arbeitsgruppe 1 zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung und wir als Arbeitsgruppe 2 aber dafür sorgen, dass die Dinge in sich konsistent sind, aufeinander aufbauen, aber die inhaltliche Ausgestaltung ansonsten bei den übrigen Arbeitsgruppen bleiben, dann hätten wir eine Chance, ein Kapitel 6 zu gestalten, was dann sehr fokussiert und in sich konsistent im Bericht aufscheint. Also das wäre aus meiner Sicht die Anregung, sodass wir die Untergliederung innerhalb des Kapitels 6, wenn es denn bei der Nummerierung bleibt, so wählen, dass die übrigen Arbeitsgruppen dann sozusagen Teilaufgaben dort übernehmen.
Entschuldigung, den kurzen Einwurf. Ich hatte, und ich habe Sie auch heute so verstanden, Herr Gassner, dass genau in dem Sinne, wie Herr Jäger das nochmal skizziert hat, auch verstanden, als wir uns hier in der gemeinsamen Sitzung verständigt haben, wie wir die Dinge angehen können. Also ich finde das so wie Sie beide das jetzt dargestellt haben, würde meine Zustimmung finden.
Ne? Steinkämmer,
kann nicht anders sein.
Ja, wenn wir beispielsweise jetzt also den Paragraphen uns angucken, in dem die Frage aufgeworfen ist, wie Regionalbüros eingerichtet werden, wollen wir diese Frage, wenn da Änderungen vorgenommen werden, innerhalb der AG 1 relativ ausführlich besprechen und der Kommission vermitteln müssen wollen sollen, weil die darüber zu beschließen hat? Oder wollen wir noch einen Zwischenschritt haben, dass wir dann so eine Änderung auch noch in der AG 2 relativ ausführlich besprechen? Da wäre ich dagegen. Ich bin nur letztendlich gegen Formulierungen, die jetzt zu viel Härte reinbringen. Ich kann es aber auch deutlicher sagen, also der Paragraph, der sich mit den Regionalbüros merkt, wenn er denn nicht über Verweisungen, also dass die AG 2 dann eine Art Rechtsförmigkeitsprüfung macht, da hätte ich jetzt nichts, das ist ein sehr formaler Begriff, aber letztendlich, dass Verweisungen stimmen oder dass keine Widersprüche entstehen, weil die eine AG das eine Verständnis hat, die andere die andere, dann könnte ich mir das noch vorstellen. Aber sonst würde ich doch vorschlagen, dass die wenigen Punkte, die den Arbeitsgruppen 1 und 3 zugeordnet werden können, dann auch von denen verantwortet werden.
Herr Wenzel.
Ja, ich habe das eigentlich immer als eine Aufgabe der AG 1 auch begriffen, dass ein Teil der Arbeit eben auch ein konkreter Vorschlag ist oder eine Prüfung ist, das, was an Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung dort vorgesehen ist, ist das adäquat. Und insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dort auch ein direkter Vorschlag zu diesem Aspekt kommt, soweit es eine Evaluierung des Gesetzes betrifft. Also ich sehe nicht, dass diese AG dadurch arbeitslos werden würde. Und da ja die AG 1 sich jetzt auch eben mit diesem Thema intensiv befasst hat und befasst, käme das dann da auch mit der größten Kompetenz als Vorschlag auf den Tisch.
Ja, ich denke, da ist auch Einvernehmen. Also ich würde dann auch vorschlagen, dass wir diese Grobgliederung, die wird ja jetzt immer weiterentwickelt. Immer vermute ich mal, dass es da neuere Fassungen dann nach und nach auch zu geben wird und dass wir explizit zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung da auch AG 1 hinterschreiben, damit das klar ist, dass da sozusagen das Aufschlagsrecht ist und auch die Aufschlagsnotwendigkeit, dass das aus der AG 1 kommt. Und wir greifen das dann gerne auf und bauen das ein in den Gesamtabschnitt Evaluierungsstand AG. Okay.
Ein letztes Mal, damit der Konsens dann wirklich sitzt. Wenn wir von der AG 1 einen Berichtsbeitrag leisten, dann würden wir ja einen Text verfassen, der im Sinne dessen, was Herr Jäger gerade Herrn Untersteller auch zugeschrieben hat, verständlich macht, was wir wollen. Und am Ende dessen, was wir wollen, ist dann auch eine Gesetzesformulierung, sodass eine Ableitung dessen, was der Gesetzesvorschlag ist, natürlich in unserem Kapitel auch vorkommt. Und deshalb wäre unser Kapitel ein Stück weit kopiert, wenn wir dann nicht das begründen würden, was wir vorschlagen. Das ist jetzt nochmal etwas redaktionell anders ausgedrückt, was ich meine. Deshalb müssten wir jetzt überlegen, was dann tatsächlich in das, ich habe es jetzt nicht vor mir, Kapitel 6 kommt. Ich würde nur dafür werben wollen, dass ein Gliederungsverständnis entsteht, in dem der Abschnitt von der AG 1 auch mit einem Gesetzesvorschlag endet. Ob wir das dann redaktionell so machen, dass das dann nachrichtlich übernommen wird, ist jetzt zu kleinkariert. Aber ich wollte Ihnen nur verständlich, es macht keinen Sinn, wenn man einen Bericht schreibt und an dem Ende würde man dann abbrechen und nur in ein anderes Kapitel verweisen.
Die Grobgliederung sagt ja zu der Frage der Zuordnung der Aufgaben zu den einzelnen Arbeitsgruppen ja gar nichts. Zu Recht auch. Das ergibt sich dann aus der inhaltlichen Arbeit. Und das ist der Punkt, den Sie gerade betont haben. Insofern.
Das Öffentlichkeitsbeteiligung lautet, und es gibt ein Kapitel, das endet mit Gesetzesvorschlägen. Und das Kapitel zur Öffentlichkeitsbeteiligung würde ich dann als der AG 1 heraus vorschlagen, dass es als den letzten Punkt auch hat, Öffentlichkeitsbeteiligung und Gesetzesvorschläge. Nicht mehr, nicht weniger. Ich glaube nicht, dass da noch die AG-Zuordnungen in Frage stehen, wer jetzt zum Beispiel den Teil Öffentlichkeitsbeteiligung schreiben soll.
Nein, ich glaube, wir müssen es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Also, ne, es ist Ihr Thema, AG 1, da kommt am Ende auch ein Gesetzesvorschlag bei raus, der wird unter 616 mit aufgegriffen und dort entsprechend auch mit dargestellt. Aber er wird auch oben, ich denke mal im gesamten Punkt 5, wird er ja entwickelt und wird eben auch dort ein Teil sein. Also ich glaube, es ist kein Widerspruch. Herr Jäger.
Ja, ich denke mal, im Sinne jetzt der Weiterentwicklung der Gliederung insgesamt auf Kommissionsebene und dann auf der Arbeitsgruppenebene wäre es sehr hilfreich, wenn wir möglichst zügig uns dann doch auf der Ebene der Grobstruktur verständigen, wer kümmert sich um welches Kapitel. Und mein Verständnis bis dato wäre jetzt, dass das Kapitel 6, das originär im Sinne des Kümmerers für das Kapitel in Summe die Arbeitsgruppe 2 wäre. So, wenn das so ist, Herr Steinkammer, dann könnte man ja als nächsten Schritt jetzt angehen, sagen, aufgrund dieser Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, unterstrukturieren wir jetzt das Kapitel 6 nach dem jetzigen Bearbeitungsstand so, dass es möglichst klare Zuordnungen zu den übrigen Arbeitsgruppen bringt, so sie denn dort gefordert sind, zum Beispiel die Arbeitsgruppe 1. Das heißt im Umkehrschluss, alles andere müssen wir als Arbeitsgruppe 2 erledigen mit Geschäftsstelle und wem auch immer, der uns hilft. Das heißt, das könnte der nächste Schritt sein. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass alle anderen Kapitel, die wir jetzt nicht als für die Arbeitsgruppe 2 federführend zu begleiten sind, dass wir da sozusagen nur punktuell einzelne Themen aus der Arbeitsgruppe bearbeiten oder gar nicht. Aber dann wäre jedenfalls sichergestellt, wenn wir das in allen Arbeitsgruppen so machen, dass klare Zuordnungen auf Hauptgliederungsebene zu den Arbeitsgruppen ist und ein Teil eben auf Kommissionsebene bei der Geschäftsstelle oder bei den Vorsitzenden oder wie auch immer da ist. Und wenn wir den Punkt erreicht haben, ab dann haben wir eine höhere Chance, dass der Bericht dann sukzessive in sich konsistent dann auch entsteht.
Mal im Sinne der Kümmerer, wie Sie es gerade angesprochen haben, Herr Jäger, ne, die Punkte 3 und 4 ist die AG 3, die Punkt 5 ist die AG 1 und der Punkt 6 ist die AG 2. Ne, das sind die Kümmerer für diese Teilbereiche. Und wie Herr Gassner das angeregt hat, in der Verschränkung, dann werden natürlich diese inhaltlichen Sachen dann auch entsprechend von der entsprechenden AG eingebracht. Okay, gut. Soweit zur Grobgliederung. Ich denke, uns geht es da ganz gut, weil wir einen sehr überschaubaren Teil haben. Und ich wäre auch sehr dafür, dass wir das so lassen, dass der in dieser Form...
Wir brauchen kein Schreiben von Ministeruntersteller.
Gut, das haben Sie gesagt.
Außerhalb des Protokolls.
Gibt es noch Hinweise, Anmerkungen zur Grobgliederung? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich den Top 5 und komme zum Top 6. Der Top 6... beschäftigt sich natürlich erstmal wieder mit Terminen. Also wir haben ja jetzt die AG-Termine für September bis November beschlossen. Das ist am 7.9., am 21.9. und am 2.11. jeweils um 9.30 Uhr vielleicht nochmal jedem in Erinnerung. Es gibt noch keinen abschließenden Termin der Kommission im Dezember, aber er tendiert zum 18.19.12., also der abschließende Kommissionstermin unterm Tannenbaum. Und insofern ist es natürlich sinnvoll, wenn wir vor diesem Termin, also vor dieser Kommissionssitzung am 18.09. in der bewährten Form auch nochmal eine AG2-Sitzung einplanen. Das würden wir hier vorschlagen und würden auch dazu wieder einen entsprechenden Doodle einrichten für einen AG2-Termin vor der Sitzung der Kommission am 18.19.12. Ist das soweit okay? Gut. Kein Widerspruch, dann so beschlossen. Soweit aus meiner Sicht zum Top Verschiedenes. Gibt es weitere Punkte zum Top Verschiedenes aus Ihrer Sicht? Das ist nicht der Fall. Dann schließen wir damit auf den Top Verschiedenes und kämen dann zum Top 7, der als nicht öffentlicher Teil stattfindet. Insofern möchte ich die Gäste bitten, den Raum zu verlassen. Wir gehen mal davon aus, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Raum verbleiben. Aber ansonsten eben dieses ein nicht öffentlicher Teil der Sitzung ist.